Ja, guten Morgen. 10:05. Wir warten nicht bis 10:45, sondern wir fangen gleich an, würde ich sagen. Begrüße Sie recht herzlich hier heute Vormittag. Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Dieses Jahr das Leitthema Die Wucht des Wandels in neuen Systemen leben. Die Wucht des Wandels, das trifft auch auf unser Thema zu. Wir wollen uns heute Morgen die nächsten anderthalb Stunden unterhalten zum Thema, wie informieren sich Migranten und Flüchtlinge, Integration und Medien bis 12:30. Das ist zum Teil hier eine Podiumsdiskussion, aber auf der anderen Seite wollen wir auch, wenn die Zeit langt, Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, hier mit Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema beizutragen. Das Flüchtlingsthema ist, wir haben eben gerade schon im kurzen Vorgespräch gesprochen, bis zum gewissen Grad auch ein bisschen volatil, oder man sieht daran die Erregungswellen der Medien. Ich sag mal, wenn wir uns hier im Dezember getroffen hätten, wäre der Saal brechend voll, er ist trotzdem voll. Aber auch dieses Thema hat wie viele Themen so ein bisschen einen Auf und Ab genommen im vergangenen halben Jahr. Es geht bei uns heute Vormittag nicht um die Berichterstattung über den Flüchtlingsandrang, den Deutschland im vergangenen Jahr erlebt hat, wie Medien damit umgehen bei der Berichterstattung. Es geht vielmehr um die Frage, was Medien leisten können, was Medien leisten sollten, um zu helfen, diese gesellschaftliche Herausforderung für Deutschland zu bewältigen. Gibt es da einen Unterschied zwischen der Verantwortung, der Aufgabenstellung für öffentlich-rechtliche und private Anbieter? Haben sie eine unterschiedliche Funktion bei dieser Thematik? Und ganz zentrale Frage natürlich auch, wie erreichen wir die Zielgruppe? Wie und womit technisch erreichen wir die Zielgruppe am besten? Gibt es dazu denn überhaupt gesicherte Erkenntnisse? Wir reden von einer Zielgruppe von rund 1 Million überwiegend arabisch sprechender Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Wie können wir diesen Menschen helfen, dass ihre Hoffnungen sich nach Möglichkeit bestätigen? Ist das Smartphone, ist die mobile Kommunikation wirklich der Schlüssel im Zugang zu Flüchtlingen und Migranten? Wir haben ein schönes Panel, wie ich finde, und ich würde es gerne mal kurz vorstellen. Zum einen Ladies First, Zakia Schlihi, bei der Behörde tätig, die in Deutschland bis vor einem Dreivierteljahr nur Insider kannten, heute jeder kennt, nämlich dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Zakia Schlihi ist, wie ich, Hessin. Wir sind beide aus Hessen. Sie ist geboren in Rüsselsheim. Später hat sie dann Publizistik, Politik und Volkswirtschaft in Mainz studiert. Seit etlichen Jahren im BAMF tätig, dort in der Abteilung Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dazu gehört auch die interne und externe Kommunikation. Und vor allem hat Frau Schlihi mitgearbeitet an der App Ankommen, die das BAMF mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Goethe-Institut und dem Bayerischen Rundfunk entwickelt hat. Aber da kommen wir nachher noch genau zu. Morgen, Frau Schlihi. Mamad Mohammed, Geschäftsführer des Landesnetzwerks Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt, zu meiner Rechten, Mitglied der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, geboren in Syrien, seit 96, 20 Jahren jetzt in Deutschland. An der Hochschule in Merseburg haben Sie studiert, Diplom Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, sind Coach, das finde ich ganz interessant, von Vereinen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbänden und Netzwerken zum Thema interkulturelle Öffnung von Organisationen. Und Sie sind Mitglied im Dialogforum für bürgerschaftliches Engagement des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und im Landesintegrationsbeirat Sachsen-Anhalt und weiterhin Mitbegründer des Flüchtlingsfonds Sachsen-Anhalt. Schön, dass Sie da sind. Konstantin Schreiber, Moderator und Reporter bei NTV und im RTL Hauptstadtstudio. Konstantin Schreiber ist heute hier, wahrscheinlich werden viele die Sendung kennen, Machaber Ankommen in Deutschland, die für den Grimme-Preis auch nominiert wurde. Eine Sendereihe, die sich an arabischstämmige Migranten und Flüchtlinge nicht nur, aber vor allem richtet. Ein spannendes Experiment von NTV, aber auch dazu später mehr. Konstantin Schreiber ist, ich sag das mal so salopp, groß geworden, überwiegend in der arabischen Welt. Er moderiert im ägyptischen Fernsehen eine Wissenschaftssendung. Er hat Jura studiert, war als Reuters-Stipendiat an der Oxford University. Danach hat er bei der Deutschen Welle, daher kennen wir uns auch, volontiert und war mehrere Jahre als Korrespondent für die Deutsche Welle aus Dubai heraus für den arabischen Raum tätig. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, im vergangenen Jahr hat er durch die Herausgabe eines Buches mit Texten des saudischen Bloggers Raif Badawi auf sich aufmerksam gemacht. Und last but not least, wie man so schön sagt, Professor Dr. Georg Ruhrmann, Professor für Grundlagen der medialen Kommunikation und Medienwirkung an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und Mitglied der Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt. Professor Ruhrmann war bei dem vielen, was Sie gemacht haben, habe ich jetzt mal was rausgepickt, was hier vielleicht auch wirklich passt. Projektleiter in der Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Thema Discrimination and Tolerance in Intergroup Relations. Darüber hinaus ist er Fachmann auf dem Gebiet der Krisenkommunikation und Mitglied im Rat der, für Migration. Der Rat für Migration, das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die zentrale Aufgabe, die das Gremium sich gegeben hat, ist eine öffentlich-kritische Begleitung der Politik in Fragen von Migration und Integration. Da sind wir auch gespannt. Und Sie sind aber auch vor allem unser Keynote-Speaker heute Vormittag. Und ich würde mal sagen, the floor is yours für Ihr Impulsreferat, Professor Ruhrmann. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind hier. Und ich werde Ihnen jetzt in den nächsten 15 Minuten, ich habe noch mal viel gekürzt, etwas sagen zu der mir gestellten Frage, wie informieren sich Migranten und Flüchtlinge zum Zusammenhang von Medien und Integration oder auch umgekehrt. Und ich werde das in vier kleinen Punkten machen. Ich werde einige Entdeckungszusammenhänge schildern, wie man auf das Thema kommt, auch wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich beschäftige mich mit dem Thema Migration und Medien allerdings schon deutlich länger, schon seit über 30 Jahren. Aber das ist auch jetzt ein aktueller Zusammenhang. Ich werde dann etwas aufwerfen zur Frage, was ist eigentlich Integration? Ein viel verwendeter und auch viel gebrauchter und ich sage es ganz leise, auch teilweise missbrauchter Begriff. Dieser Begriff ist sehr anspruchsvoll in der sozialwissenschaftlichen Diskussion und ich möchte Ihnen ein bisschen einen Geschmack davon vermitteln, wie das heute in der Sozialwissenschaft und übrigens auch in der Bundesregierung diskutiert wird. Dann kommen ein, zwei, drei einschlägige Studien zur Mediennutzung, also hier zu dem eigentlichen Thema. Das sind sehr wenige Studien. Ich hatte es also relativ leicht, da durchzukommen. Und die Diskussion wird nochmal vier Punkte umfassen. Ich habe auch heute vier Forderungen mitgebracht. Die wichtigste Forderung habe ich schon abgesprochen mit der ARD, wie sich das gehört bei der ARD, dass ich vorher schon gefragt habe, kann ich das denn sagen, weil ich das auch exklusiv von der ARD gehört habe. Seien Sie gespannt, was ich da fordere. So. Die Entdeckungszusammenhänge für dieses Thema sind natürlich sehr vielfältig. Also Herr Lanz hat schon gesagt, das Thema Integration in den Medien ist ein sehr altes, klassisches Thema. Man kommt natürlich heute nicht mehr um das Thema Diskriminierung und Digitalisierung rum, ein sehr herausforderungsreiches Thema, was in Frankreich, in Italien, jetzt auch in Europa erforscht werden muss. Dann das Thema Rechtsextremismus, was uns hier sehr beschäftigt, auch in Jena. Ich bin auch Mitglied eines Kompetenzzentrums dort. Ich mache nicht unmittelbar Forschung dazu. Ich habe sehr viel zur Fremdenfeindlichkeit gearbeitet. Aber das ist ein Thema, was immer damit konnotiert ist. Wir haben es gestern zum Beispiel in den beiden Diskussionen mit Ramelow, mit Tiefensee, mit Herrn Marz gehabt und das Thema kommt immer wieder auf. Und dann natürlich, es wurde schon erwähnt, wenn Sie die Zeit gelesen haben, Zeit Online letzten Donnerstag, wir haben vom Rat für Migration einen offenen Brief zu dem geplanten Integrationsgesetz geschrieben und Sie können sich vorstellen, dass der Befund, den wir haben als Wissenschaftler zu diesem Integrationsgesetz so ist, dass wir glauben, dass es kein wirklicher Fortschritt ist. Man muss natürlich dort sehr ins Detail gehen, aber das ist auch ein Punkt, der jetzt ganz aktuell ist. Starten wir also jetzt und zum Thema Integration, was ist das? Und wenn man sich in Deutschland überhaupt mit Integration beschäftigt, stößt man unweigerlich auf das Modell von Berry. Berry ist ein kanadischer Entwicklungspsychologe, der sehr viel zu diesem Thema gearbeitet hat, aus individueller Perspektive natürlich sehr stark, also aus der Entwicklungsperspektive von Jugendlichen. Und er sagt aufgrund seiner Forschung, das ist hier sozusagen ein Übersichtsmodell, das ist noch nicht mal ein Messmodell, das ist auch kein analytisches Modell, ist so eine Art Überblicksmodell, also was ganz, ganz viel Forschung zusammenfasst. Und er benutzt vier Begriffe, die wir ja auch immer wieder hören, den Begriff der Integration, den Begriff der Assimilation, den Begriff der Separation oder Segregation und den Begriff der Marginalisierung. Und er eröffnet hier zwei Dimensionen, die Sie oben sehen. Einerseits die Beibehaltung, die Frage nach der Beibehaltung kultureller Identität und Merkmale und links die Frage Beibehaltung oder Etablierung einer Beziehung zu der dominanten Gesellschaft. Damit ist die Aufnahmegesellschaft gemeint. Und dazu noch von mir hinzugefügt, oder er deutet es an, welche Rolle spielen die Medien dabei? Ich kann Ihnen schon mal sagen, als Sozialforscher, die Rolle der Medien ist in der Regel immer überschätzt. Sie ist kleiner, als man denkt. Dieser Begriff der Integration, um den es hier geht, bedeutet, dass im Idealfall der Kontakt zur Aufnahmegesellschaft etabliert werden kann. Das bedeutet vor allen Dingen Arbeitsmarkt, aber vor allen Dingen auch Sprache, aber auch so Kenntnisse kultureller Gepflogenheiten, Umgang mit Frauen, Rechtsstaat, Trennung der Gewaltenteilung und. Und jetzt füge ich mal ganz spitz dazu, das würde man sich auch von allen Deutschen wünschen, diese Kenntnisse zu haben, weil das darf ich hier einfach mal anmerken, den Integrationsbegriff, den kann man auch für unsere Gesellschaft anwenden, darüber will ich jetzt nicht weiter reden, ich will Sie nicht ärgern, aber nur als Fußnote, dass man das natürlich auch mal fragen kann. Und die zweite Dimension, die hier bejaht werden muss, ist die Beibehaltung kultureller Identität und Merkmale. Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, das darf man nicht wortwörtlich nehmen, da geht es natürlich um ein ganzes Spektrum. Nehmen wir mal den Begriff der Separation, der Segregation. Wenn Sie durch Berlin laufen oder Nachrichten aus Berlin hören, sehen Sie, dass dort in Stadtteilen so etwas wie Segregation stattfindet, auch in Paris, auch in Belgien, wo zwar die eigene kulturelle Identität mit Sicherheit beibehalten wird, die wird sehr etabliert, also es besteht kein Kontakt zur Aufnahmegesellschaft, kein Kontakt zur Bildung, kein Kontakt mit den Behörden, und das können wir heute in Europa beobachten. Das ist natürlich das Produkt von nicht stattgefundener Integration. An diesem Modell, wie könnte es anders sein, gibt es eine Reihe von Kritik. Ich stelle die Ihnen nur mal aus Deutschland vor. Eine der Kritiken, ich bin selber Soziologe, ist natürlich, dass dieses Modell ein sehr individualistisches, individualisierendes Modell ist, dass es auch kulturalistisch argumentiert und teilweise gesellschaftliche Probleme so interpretiert, als wären die sozusagen nur Individuen zentriert. Das ist natürlich nicht ganz so. Wir haben als zweiten Punkt in der Gesellschaft, in der wir leben. Ich benenne ein einziges Mal dieses Wort, was man als Soziologe einfach auch sagen muss. Wir leben nicht in irgendeiner Gesellschaft, wir leben in einer hochindustrialisierten kapitalistischen Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft gibt es Konkurrenzmuster, in dieser Gesellschaft gibt es Verteilungskämpfe ohne Ende, in dieser Gesellschaft gibt es, das ist ein exklusiver Begriff aus Jena, Prekarisierung, das kann ich in der Diskussion erläutern. Und in dieser Gesellschaft gibt es auch einen speziellen Umgang mit Religion. Was meine Kollegin Gärtner aus Münster in einem neuen Band, den wir im Juni erscheinen lassen, auch nochmal gesagt hat. Also soziale Desintegration hat eine zutiefst soziale, soziostrukturelle Komponente. Dann leben wir in einer Gesellschaft, Sie können es sehen, wenn Sie hier durch nach Leipzig kommen, wenn Sie mit der Deutschen Bahn fahren, wir haben Infrastrukturprobleme ohne Ende in dieser Gesellschaft. Wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo die Brücken neu gebaut werden müssen, wo wir merken, dass wir mit unserer Qualifikation, mit der Technik, mit unserem Verständnis von Finanzwirtschaft sozusagen einen Schritt nach vorne machen müssen. Das sind alles relevante Probleme für Integration, die wir uns dann bei der Gelegenheit auch fragen können. Und dann auch noch das Thema Online-Kommunikation, was ein Riesenthema wird in der nächsten Zeit, was so gut wie noch gar nicht erforscht worden ist. Ich habe zu diesem Thema sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren. Ich gehe das nicht alles durch. Meine Frau hat gesagt, ich soll diese Folie nur kurz zeigen. Aber wie gesagt, dieses Thema Migranten in Medien verfolgt mich schon seit ganz langer Zeit. Wir haben es auch beobachtet bei Fragen von Toleranzkampagnen. Wir haben es gefragt bei experimenteller sozialpsychologischer Grundlagenforschung. Wir haben uns sehr stark mit dem Linguistic Intergroup Bias und solchen Sachen beschäftigt. Und das Neueste ist ein Buchprojekt. Wenn wir uns mal anschauen, wie Diversität eigentlich international diskutiert wird. Und die Diskussion ist erheblich weiter als in Deutschland, wo wir sozusagen Integration immer noch als Anpassungsleistung definieren. Und das ist State of the Art der 60er Jahre. Jetzt zu der eigentlichen Thematik hier. Was ist Integration? Hier haben die Medienforscher Simon und Neuwöhner, das sind beides Medienforscher, der eine beim Westdeutschen Rundfunk, Herr Neuwöhner war beim Südwestrundfunk, eine Skala entwickelt, die ich sehr interessant finde, die genau auf das eingeht, was hier Berry postuliert, nämlich eine Integration sehr stark über Sprache. Sie sehen hier an der Verteilung, dass zufriedenstellende Deutschkenntnisse oder zumindest keine Deutschkenntnisse, dass das eigentlich die Mehrheit ist. Und wenn man mal ganz nach rechts außen geht, also die Frage Interesse am Geschehen, gute Sprachkenntnisse und so weiter, das ist noch nicht so weit gediehen. Und das sind sozusagen genau die Befunde, und diese Befunde sind jetzt aber schon wieder 6 bis 7 Jahre alt, um die es eigentlich geht, die jetzt auch offen hier diskutiert werden, also inwieweit man eben den Sprachgebrauch hat, im Alltag, im Beruf, in den sozialen Kontakten und auch ein politisches Interesse hat. Und ich kann das auch in der Universität sagen, um sozusagen auch beruflich aufzusteigen, bedarf es noch eine ganze Reihe anderer Kenntnisse und Kulturtechnik. Und wir sehen das ja auch bei Migrantinnen und Migranten, dass das sehr gut funktionieren kann. Ich gehe jetzt ganz kurz auf die Studie der ARD-ZDF-Medienkommission an, Migranten und Medien. Das war eine sehr große Studie, eine repräsentative Studie, ein großer Schritt. Sowas ist, glaube ich, europaweit nie gemacht worden, mit sehr, sehr viel 4.000 Befragten. Und hier ist eine ganze Reihe von interessanter Befunde. Zum Beispiel, dass sich die Sprachkenntnisse verbessern durch die Nutzung deutscher Medien, dass sich junge türkische Migranten teilweise diskriminiert fühlen. Wie gesagt, Befunde von 2007 und 2010, muss ich nochmal sagen, dass dieser Integrationsstärkeindex sehr heterogen ist, dass jüngere Migrantinnen und Migranten natürlich schon sehr stark in beiden Kulturen daheim sind und dass die Nutzung deutsch- und heimatsprachlicher Medien eine bestimmte Bedeutung hat. Das ist vor allen Dingen, das war der ARD-ZDF-Kommission damals sehr wichtig, das war so die Diskussion um 2010, dass es keine ausgeprägte mediale Parallelgesellschaft ist, wie man teilweise vermuten kann. Das ist sicherlich ein gesicherter Befund, der stammt allerdings, Sie merken schon, wie meine erste Forderung gleich lauten wird, aus dem Jahr 2010. Und damit komme ich schon zu dieser Empfehlung, die dann vielleicht auch in der Pressemitteilung auftauchen kann, dass ich wirklich empfehle, diese ARD-Studie, ZDF-Studie zu wiederholen. Die Studie wird unregelmäßig gemacht und ein Punkt war, was mir der Pressesprecher vor 4 Wochen und auch gestern noch bestätigt hat, dass es natürlich finanzielle Probleme gibt. Ich könnte jetzt sagen, als Mitglied einer kleinen Landesmedienanstalt hätte ich sogar eine Fantasie, wo man bei der ARD sparen kann, aber das ist nicht meine Fakultas, nicht Fach. Das könnte ich beim Kaffee erzählen. So teuer ist das nicht, obwohl diese Studien sehr, sehr aufwendig waren. Es ist eine große Studie. In Universitäten kann man solche Studien nicht durchführen. Dann gibt es eine weitere Studie, auch älter, vom Bundesamt für Migration, wo nochmal bestimmte Dinge akzentuiert worden sind, dass es vor allen Dingen um Bildung und Sprache sehr stark geht, dass ältere Migranten das genau nicht haben, also die erste und zweite Generation, dass das türkische Fernsehen zum Beispiel sehr stark als Unterhaltung dient, aber auch als Brücke zur Heimat, dass Kinder und Jugendliche sehr starken Medienkonsum hatten. Ich fand bemerkenswert, dass auch hier hervorgehoben wird, was man eben aus amerikanischen und schwedischen und australischen Studien gibt, also die Frage der intensiven Mediennutzung bei Jugendlichen, die dann verbunden ist mit den bekannten Phänomenen Bewegungsmangel, Übergewicht und dann eben auch Gewaltbereitschaft, was zum Beispiel Kollege Pfeiffer in Hannover auch intensiv erforscht hat. Und dann eine ganz interessante Frage zum Schluss, auch die Frage der Kausalität. Ist eigentlich die Mediennutzung die Ursache für Integration oder ist der Integrationsstatus Ursache für eine bestimmte Mediennutzung? Das ist eine richtig sozialwissenschaftliche Frage, die aufzuwerfen ist. Und darum geht es genau, um solche Fragen. Und das kann man nicht in 5 Minuten beantworten. Ich kann das jetzt hier auch nicht beantworten. Ich kann Ihnen in der Diskussion Vermutungen dazu äußern. Auch hier die Empfehlung, ich weiß, was das BAMF zurzeit zu tun hat, Sie haben aber Abteilungen dazu und das ist genau der Punkt, der jetzt auch eigentlich geschehen muss, dass es auch hier eine aktualisierte Mediennutzungsstudie geben können sollte. Ich komme dann zu einer kleinen Studie, die ich gefunden habe von der Fachhochschule Vechta mit dem Kinderschutzbund, überschrieben mit dem Überschrift Internet gleich Essen, die wirklich jetzt mal gezeigt hat, allerdings auf einer sehr kleinen Basis von 17 Interviews mit Gruppendiskussionen mit männlichen unbegleiteten Flüchtlingen im Alter von 16 bis 19 Jahren. welche Rolle hier vor allen Dingen die Mobiltelefonie spielt, nämlich um Netzwerke zu knüpfen. Die Kontakte sind sehr wichtig mit Familie und Freunden. Da können meine Partner auf dem Podium sehr viel mehr zu sagen als ich. Absetzen von Notrufen, auch Kontaktaufnahme mit Leuten, die bei der Flucht helfen, die wir Schleuser nennen. Beschaffung relevanter Informationen über Fluchtwege, Nachrichtenaustausch, aber eben auch solche Fragen, wie kann man vielleicht über, und das ist eine Frage an die Betreiber, eben nicht nur eine kommerzielle Welt präsentieren, sondern könnte man zum Beispiel dort auch Lern-Apps machen für Deutsch oder Bildungshinweise und so weiter. Das ist ein großes Thema. Also meine These oder mein Wunsch wäre, dass das sozusagen nicht durch und durch kommerzialisiert wird, weil das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, dass Integration, glaube ich, nicht in einem nur kommerziellen Rahmen gelingt, also nicht zunächst nicht nach dem Modell, was ich anfangs aufgezeigt habe, aber vieles ist möglich. Weitere Studien, und das ist schon die vorletzte Folie, Sie sehen, ich habe 12 von 34 Folien, das können Sie nicht sehen, das ist sozusagen dann schon der Vortrag, der Impulsvortrag zu Ende. Das machen meine Kollegen Richter und Emma an der FU Berlin. Sie führen zurzeit eine repräsentative Befragung in Unterkünften durch. Sie gucken sich die Mediennutzung während, vor und nach der Flucht an. Wichtig ist die Qualität der Informationsquellen. Das gilt ja auch hier für uns insgesamt, also dieses Qualitätsbewusstsein, was unterentwickelt ist. Und dann poppt genau so eine Diskussion auf. Dieses berühmte Wort von der L-Presse ist eigentlich ein fehlendes Bewusstsein von Qualität, die überreich vorhanden ist, aber muss sie halt kennen. Ich könnte Ihnen ähnliche Befunde von Essen erzählen. Wenn man das Essen nicht mehr kennt, fängt man auch an, verrückte Sachen über Ernährung zu erzählen, wenn man nichts weiß. Dann natürlich die Frage von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Quellen und die Aussagen. Die Erfassung von Mustern, gibt es also in den Gruppen Mustern, die man entziffern könnte. Und dann natürlich auch der jetzt sozialwissenschaftlich interessante Frage, ob welche Rollen eigentlich die Einstellung spielen, weil die Einstellung robuste Prädiktoren für Medienrezeption und Handlung ist. Nicht die Medien beeinflussen die Menschen, sondern die Einstellung beeinflusst, was Menschen nutzen und wie die Medien wirken. Oder um es mit dem Wort meines früheren Kollegen Silbereisen zu sagen, nicht die Medien wirken, sondern die Menschen lassen die Medien wirken. Damit bin ich schon am Schluss und habe 4 Diskussionspunkte. Ich glaube, Integration ist ein Aufklärungsthema. Ich verweise hier auf den Doyen der deutschen Migrationsforschung, Klaus Bade, der in seiner Abschiedsrede letztes Jahr, das ist jetzt gerade publiziert worden, wirklich eine fulminante Rede über Integration gehalten hat. Bade ist auch lange im Sachverständigenrat gewesen. Ich glaube auch, dass er Angela Merkel beraten hat und Frau Böhmer. Das ist wirklich eine fulminante Rede und jeder, der über Integration was wissen will, sollte sich diese Rede, das ist ein Manuskript von 140 Seiten, ausgearbeitet, angucken. Dann, glaube ich, ist es, ich wechsle mal ganz stark die Sphäre, geht es sehr stark um Journalismus und engagierten Journalismus. Ich habe hier ganz bewusst mal die Arbeiten von Herrn Schreiber rausgenommen, die ich mir angeguckt habe, die ich klasse fand. Ich wusste nicht, dass er den Grimme-Preis, dass er da nominiert ist. Das wusste ich alles gar nicht. Aber ich habe das von mir aus gut gefunden. Ich bin sehr kritisch bei solchen Sachen und habe mir das angeguckt. Ich finde das klasse. Der nächste wichtige Punkt ist die Erforschung der Online-Welt. Das startet jetzt in unserem Fach. Wir wissen sehr wenig dazu. Und online ist eben nicht nur, dass man so weiß, wer was nutzt, sondern das ist eine richtig tiefe Forschung, die sehr stark auch mit Psychologen forscht wird, weil ja online immer näher an unseren Körper, in unseren Körper hineinrückt. Und das sind Forschungsthemen ohne Ende, die eigentlich dieselbe Aufmerksamkeit verdienen wie die Medizin. Ich sage das mal als Ehemann einer Ärztin, wo ich immer weiß, was in die Medizin reingesteckt wird. Hier ist richtig Forschung notwendig. Dann natürlich das Thema, was mich interessiert. Ich beschäftige mich sehr stark mit Wissenschaftsjournalismus, nämlich die Frage, können die Befunde, die wir heute in der Sozialwissenschaft haben über Integration, erreichen die überhaupt die Leute? Ich bin da mittlerweile sehr skeptisch geworden, weil natürlich in den Nachrichten immer so Umfragen kommen und so weiter und die belastbare Forschung, die in den Universitäten seit 20, 30 Jahren gemacht wird, die ist teilweise überhaupt nicht bekannt. Die Frage, geht das? Wir haben uns ja intensiv mit beschäftigt und tun das weiter, sowohl in der Domäne der Naturwissenschaften als auch mit diesem Thema der Integration. Jetzt noch vier rote Forderungen. Das ist das Thema der politischen Teilhabe, was unser Partner Herr Muhammad hier in Sachsen-Anhalt vorbildlich macht. Also den Leuten wirklich zu sagen, was brauchen wir eigentlich, um hier teilzunehmen, angefangen von solchen Fragen des Wahlrechts, was noch sehr altmodisch geregelt wird. Ne? Einerseits wollen wir die Leute an die Politik heranführen, dann sagen wir, aber das geht nicht und so weiter. Herr Muhammad wird davon berichten. Dann natürlich nochmal ein Plädoyer für die universitäre Grundlagenforschung. Ich sage das hier mal, ich bin in einem Alter, wo man das sagen darf und sagen muss. Ich rede hier in einem Land und auch in unserem Nachbarland, wo die Sozialwissenschaften, obwohl sie extrem gut laufen und wirklich sozusagen leistungsstark sind, auch im bundesweiten Vergleich, wo wir eigentlich uns die ganze Zeit mit Spargeschichten auseinandersetzen müssen. Das ist nicht nur schön, nicht schön, sondern es ist falsch. Es ist richtig falsch und die Rendite dafür wird auch bezahlt werden, 10 Jahre später. Das könnte man ganz schnell ändern, weil die Beträge sind da nicht so hoch, die man dafür braucht. Dann natürlich eine Wiederholung der ARD-ZDF-Medienstudie. Das darf nicht am Geld scheitern, sondern das ist wirklich öffentlich-rechtlicher Auftrag. Und wenn die ARD-ZDF-Kommission das auf Langzeit stellen könnte, so ähnlich wie die Langzeitstudie Massenkommunikation, wäre das was Großartiges. Das wäre wirklich was, was man dann auch hier im Medienbereich diskutieren könnte. Und das Letzte, was mir eben auch aufgefallen ist, ich habe das auch erst gesehen, wir hatten da schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die Arbeiten des BAMF eigentlich gar nicht so bekannt sind, wie sie eigentlich bekannt sein könnten und müssten. Und wir jetzt so ein bisschen, ich sage das mal so salopp, in der Krisensituation da drauf gucken, aber die eigentliche Integrationsarbeit, die sie seit Jahren da machen und die sehr intensiv ist, ich habe mit Herrn Schmidt da öfter auch zu tun gehabt, das ist einfach nicht bekannt. Integration ist eines der ganz großen Jahrhundertthemen, ganz groß, es ist intellektuell und politisch Herausforderung ohne Ende und auch die Bundesrepublik und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es so ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Professor Hohmann, für den Input. Da werden wir nachher auch noch an einzelnen Stellen anknüpfen. Es war ja schon faszinierend, was im Herbst vergangenen Jahres passiert ist in Deutschland. Positiv faszinierend, fällt mir der Ex-Bundespräsident Herzog ein, der mal von dem Ruck gesprochen hat. Wir hatten im letzten Herbst auch einen Ruck, dass unglaublich viele Leute sich engagiert haben, versucht zu helfen in einer Situation, die so in der Lebenswirklichkeit der meisten in Deutschland nie stattgefunden hat, sondern höchstens die ganz alten Kanten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie das dann so ist, wenn man sich engagiert und wenn alle den guten Willen haben, dann passiert auch wahnsinnig viel. Und was mir aufgefallen ist, es passiert auch wahnsinnig viel unkoordiniert und jeder versuchte irgendwo an einem Ende anzupacken, was im Grundsatz, möchte ich nochmal betonen, ja wirklich eine tolle Sache ist. So kommt es dann beispielsweise auch, ich weiß nicht, wer das kennt, dass die Telekom ein richtiges Portal hat, ein Flüchtlingsportal. Also der Telekom, größte Telekom-Anbieter in Deutschland, macht plötzlich unter refugees.telekom.de ein Infoportal. Dann natürlich die klassischen Anbieter, die eingestiegen sind, die Deutsche Welle, die ARD, mit einem Mal sah man in der Tagesschau-App, was jahrelang nicht ging, englische Nachrichten oder auch in Arabisch. Sprachiges wäre falsch, ein arabisches Angebot, es sind letztlich am Ende, auch da können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn man mal überlegt, wie viel Geld ARD insgesamt so hat, sind das nur Schrifttafeln, die da in arabischer Sprache sind. NTV, kommen wir noch drauf, dann gibt es eine WeFuG-Plattform, logischerweise die Behörden, BMWI, das AA, das Goethe-Institut, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Alle haben sie sich engagiert und extra Seiten, extra Angebote ins Netz gestellt. Es gibt jede Menge Matching-Portale, wo Leute, die helfen wollen, andere finden können, die auch helfen wollen. Und da würde ich nachher dann gerne auch noch mal ein bisschen genauer drauf kommen. Es gibt eine Vielzahl von Facebook-Gruppen, gerade aus der syrischen Community. Ob das das syrische Haus in Halle an der Saale ist, die Facebook sind, syrisches Haus Bremen. Es gibt eine Facebook-Gruppe syrische Ingenieure in Deutschland, syrische Ärzte, Künstler, Studenten. studieren in Deutschland, auch eine Facebook-Gruppe. Also da ist wahnsinnig viel auch in den sozialen Netzwerken. Und damit möchte ich gerne anfangen, Frau Schlihy. Es gibt natürlich diese App, das BAMF. Wie ist das gekommen? Wann ist das gekommen? Und wie haben Sie die Partner gesucht? Ich weiß nicht, wer sie runtergeladen hat. Ich hoffe, nach dieser Session, der sie noch nicht auf seinem Smartphone hat, wird sie runterladen, um mal einen Eindruck zu bekommen. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären.
Ich habe Werbematerialien dabei. Funktioniert?
Ja,
hören Sie
bestens,
mich?
Bestens funktioniert es.
Ja, vielleicht noch mal eine kleine Korrektur. Es ist nicht eine App allein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sondern wir machen diese App gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk beziehungsweise mit dem ARD Alpha, dem der Bundesagentur für Arbeit und dem Goethe-Institut. Die Initiative ging, wenn ich mich recht erinnere, vom Bayerischen Rundfunk aus. Und der Bayerische Rundfunk hat auch hier viel unterstützt bei der App, also sei es jetzt von der technischen Seite, aber auch von dem redaktionellen. Wir haben Ende letzten Jahres mit den Arbeiten angefangen und ungefähr die App in 6 Wochen aus dem Boden gestampft, was uns allen schlaflose Nächte bereitet hat, besonders mir, nein. Die App ist ein Angebot, was sich an Flüchtlinge richtet, an Asylsuchende in Deutschland. Wir informieren mithilfe der App über die Themen Arbeit, Ausbildung. Das ist der Bereich, der von der BA abgedeckt wird, von der Bundesagentur für Arbeit. Dann natürlich über das Asylverfahren, das kommt von uns, vom Bundesamt. Und über das Leben in Deutschland. Unter der Überschrift Leben in Deutschland verbergen sich zum Teil recht profane Informationen, wie zum Beispiel, wie ist das mit den Öffnungszeiten, wo kann ich Deutsch lernen und so weiter, aber auch sozusagen harter Tobak, wie zum Beispiel, wie ist das mit dem Grundgesetz, was bedeutet Gleichberechtigung, wie ist es mit der Religionsfreiheit in Deutschland. Und das Schöne an der App ist, dass auch ein Deutschkurs, ein Online-Deutschkurs integriert ist vom Goethe-Institut, wurde jetzt auch vor kurzem von der Stiftung Warentest als gut befunden, was uns sehr gefreut hat. Genau, und die App soll eben Menschen dabei helfen, hier in Deutschland sich zu orientieren, mit Deutschland warm zu werden und sich hier zurechtzufinden. Das ist so ein bisschen die Zielrichtung der App.
Was mir aufgefallen ist, es ist eine App von BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesagentur für Arbeit, Goethe-Institut und dann heißt es da in Zusammenarbeit mit Bayerischer Rundfunk. Das ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Wieso ist der Bayerische Rundfunk nicht genauso dabei wie Goethe und oder ist das jetzt
Also die Gesamtverantwortung für die App liegt eben beim Bundesamt, was der also auch der Thematik geschuldet ist, aber der Bayerische Rundfunk unterstützt eben dabei, was die technische Seite betrifft und redaktionell. Und ich, das wird auch nicht, nämlich also in der Form auch nicht ewig weiterlaufen. Aber genau, der Bayerische Rundfunk unterstützt aufgrund dessen.
Er wird sowieso ein bisschen ein Stück kleinerer Partner.
Ich glaube, das sind juristische Gründe, warum okay. Das so da drin steht.
Aber Frau Schlee, wie ist denn die Entscheidung gekommen, eine App zu machen und genau in dieses Segment reinzustoßen? Hatten Sie oder haben Sie? Wir haben ja eben gerade gehört, wie schwierig es ist, da eine Datenbasis zu finden, wer da überhaupt zu uns kommt, mit welchen Möglichkeiten zu kommunizieren, welchen Bedürfnissen. Wie ist bei Ihnen die Entscheidung gekommen, wir machen jetzt eine App, da wollen wir rein, das ist genau der richtige Weg, mobile Kommunikation.
Also die App sehen wir eben auch als eine Ergänzung zu dem Angebot, was wir ohnehin haben. Also wir haben schon einige Informationen, die man auf unserer Internetseite findet. Wir haben Informationen, die es in Papierform gibt und so weiter. Und wir wissen eben, dass Flüchtlinge besonders das Smartphone nutzen und wollten hier einfach nochmal eine Ergänzung bieten, als ein weiteres Angebot, um auch Flüchtlinge zu erreichen und sie über weitere Dinge zu informieren. Und das Schöne ist bei einer App eben, ist eben anders als ein Flyer. Man kann noch Elemente ergänzen, Gamification, die Leute dazu ermuntern, da ein bisschen länger dran zu bleiben. Also mehrere Sachen sich durchzulesen, dabei Punkte zu sammeln, Deutschkurs zu machen, also in der App und dann auch Punkte zu sammeln und dann sich daran zu erfreuen, wie viel sie erreicht haben sozusagen. Ne? Das ist natürlich was anderes, wie wenn ich jemandem einen Flyer an die Hand drücke.
Sie kennen die App, Herr Mohammed. Wie finden Sie das? Ist das der richtige Weg?
Also ich sag mal, die Menschen, die nutzen, das ist ganz spannend, dass wir unterwegs sind und Leute, die bei uns kommen, im Verein, aber auch im Migrantenorganisation unterwegs sind, die auch nutzen, es gab keine Beschwerden darüber, dass es nicht effektiv ist.
Das ist
glaube ich, spannend, weil es gab viele App und dann sagen, ich kann damit so recht und ist so klein, so groß und teilweise nicht übersichtlich zu sagen, auch so bedienen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, mit den Menschen, die das auch nutzen, vor Ort, kommen damit gut zurecht. Und das ist das Spannende daran.
Nur die Frage nach der Smartphone-Nutzung interessiert mich. Ist das die Lebenswirklichkeit der Leute, die da jetzt nach Deutschland gekommen sind, dass sie alle mobile Kommunikation erstens vom Endgerät her in der Lage sind zu nutzen und zweitens, natürlich gibt es in den Flüchtlingsunterkünften gibt es Hotspots, gerade die Telekom hat da ganz viel gemacht, aber wenn 500 Leute auf einem Haufen sind und es gibt einen Hotspot mit, 20 Mbit Bandbreite, dann ist das ja auch schon ganz schnell vorbei. Also ist das in der Lebenswirklichkeit der Menschen das Tool, um sie zu erreichen?
Also wir haben ja die Situation, dass die Menschen ja, was sie so sagen, auch mitkommen, wenn sie erst ankommen, haben eigentlich ein Smartphone in der Hand. Der ist immer da, Wegbegleiter von der ersten Stunde, sage ich mal, wenn wir einen Weg gemacht haben. Und da kommen an und die haben ihren Smartphone sozusagen immer noch dabei. Und natürlich ist spannender, glaube ich, auch aus meiner Sicht, ist es so, dass es ja das Smartphone wirklich Orientierung bietet. Und sozusagen Orientierung sind auch eine App, die da sind. Aber viel funktioniert wiederum über Face-to-Face-Informationaustausch. Das heißt, wenn ja nicht alle das gerade nicht verfügbar sein sollte, aber man hat doch gelesen, man weiß es ja, den Weg. Also es ist ja, ich sage immer, die Migrantenorganisationen, die Migranten sind ja die erste Hilfestation, was viele gar nicht so im Blick haben. Die Leute suchen, wenn die ankommen, hoffentlich gibt jemand, der 3 Stunden vor mir angekommen ist. Und die weiß schon ein bisschen Bescheid, wo sie sozusagen nach rechts oder links gehen soll. Also diese Erstorientierung, Ersthilfeansatz, was wir als Landesnetzwerk oder Migrantenorganisation verfahren, die erste Unterstützung anzubieten. Und erstmal Orientierung anzubieten. Das heißt, Leute wissen, innere Kompass wieder zu finden. Wo bin ich in dieser Fleck Erde gelandet? Und wo, was bedeutet, nach wo ich mich bewege? Welche, was bedeutet Konsequenzen? So. Also auch das Vor- und Nachteile zu kennen. Und das funktioniert eigentlich großen Teil über Face-to-Face. Aber auch, das orientiert sich sozusagen auf das Smartphone, auf die Informationenvermittlung. Das ist, glaube ich, das ist, was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, dass es daran es gehabert hat. Und jetzt ist plötzlich, was ist alles vom Boden gestampft worden, freut mich sehr. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, es ist eigentlich, und ich vor unserer Sicht, ist eine Doppelintegrationsstrategie. Man hat die Menschen schon lange da sind, plötzlich auch mit integriert. Und das ist so spannend, weil man ein bisschen, ich glaube, das ist noch die Self-Forschung, hat noch viele Aufgaben zu tun, was eigentlich passiert im so September, August so rum. Plötzlich Menschen schon lange da waren, die immer auf Suche waren nach ihrer Platz in Deutschland, wurden die als Experten, als Brückenbauer, als Sprachmittler, als, keine Ahnung, also ich will nicht fortsetzen, in Bord geholt. Und das hat, glaube ich, eine enorme Entwicklung gegeben, nicht nur in Richtung der 1 Million Menschen, die angekommen ist. Die Frage ist für mich, was machen wir mit den Menschen, die so lange da sind? Die sind auch eine spannende Frage, die welche Aufgaben plötzlich rein manövriert worden, plötzlich übernehmen. Das macht mich wiederum mit freudigen Augen, mit weinenden Augen, dass es beiden noch gleichzeitig diesen Blick zu haben, weil einer ist es ja so, dass wir klar, ich speziell für Sachsen-Anhalt besser reden, Menschen, die arbeitslos waren, jahrelang Jobsuche waren, plötzlich waren gefragt, aber eben nur als auf der Kulturmittlerebene. Und ich finde, man hat wieder Kompetenzen, verschenken wir gerade wieder rum, die Leute lieber gut qualifizieren. Und ich hoffe, dass Unternehmen auch, die dann Unternehmen, soziale, wirtschaftliche Unternehmen, auch Verbände und so weiter, das erkennen und sagen, den Herr Mohammed stelle ich ein, nicht nur weil er Sprachmittler kann, weil er noch das und das noch kann und ich qualifiziere ihn weiter, dann habe ich in 5 Jahren so 5 Leute bei mir gehen in die Rente, dann habe ich guter Standort. Also es ist so beide Richtungen. Und das finde ich nur eine doppelte Strategie, aber die Smartphone, aber zum Frage zu kommen, es finden sich ganz viel Informationen auch face-to-face und weiterzugabe. Also ich gebe an Sie weiter und Sie gibt weiter an 10 weiteren, 5 weiter und geht innerhalb, Sie können das, glaube ich, wir haben auch mal Tests gemacht, so Informationen zu verstreuen über WhatsApp nur. Und das plötzlich innerhalb wirklich von Stunde fast 1.500 Menschen erreicht haben. Das ist einfach so ein
Ergebnis. Also einer hat den Zugang und transportiert es dann weiter.
Geht weiter aber meistens.
Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das Beste, ja, letztlich dann am Ende des Tages. Konstantin Schreiber, willkommen. Wie kam es denn zu Willkommen? Wie ist die Idee bei NTV, muss man ja auch mal feststellen, das ist ja ein Sender, der eigentlich sein Geld damit verdient, dass er möglichst viele Menschen erreicht, um dann viel Werbung zu verkaufen. Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Ja, also ich hatte im September 1 Monat Elternzeit und hatte deswegen etwas mehr Gelegenheit, zu Hause fernzusehen als sonst, weil während man guckt, ob das Kind schläft, muss man irgendwas machen und normalerweise schalte ich abends, wenn ich aus der Redaktion komme, nicht als erstes wieder den Fernseher ein. In dem Monat war es dann anders und ich habe mich über einige Talkshows, die ich da abends gesehen habe, sehr geärgert. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, bei dem dann tatsächlich diese Idee entstanden ist. Da forderte ein alter Politiker, ein alter deutscher Politiker vom anderen alten deutschen Politiker, die Flüchtlinge müssen das Grundgesetz lernen. Und das kann der natürlich 5 Jahre fordern, das kriegt kein Flüchtling mit und geschweige denn, dass es irgendwie dann dazu führt, dass sich tatsächlich jemand mit dem Grundgesetz auseinandersetzt. Und vor dem Hintergrund war dann tatsächlich die Idee entstanden, weil ich eben Arabisch spreche, weil ich von der Arbeit her wusste, genau das, dass viele Flüchtlinge mit dem Smartphone ankommen. Man könnte das ja probieren, im Netz diese Debatte, diese politische Diskussion, die wir haben, auch die Forderungen einfach mal zu spiegeln und die Leute direkt anzusprechen. Das war also die hehre Idee, die dahinter stand. Ich bin dann am Montag zu meiner Chefredakteurin hingegangen, habe ihr das vorgeschlagen. Das ist ja der Vorteil bei Privatsendern, also flache Hierarchien, da muss keiner mehr sonst zustimmen. Ich konnte sie also fragen, sie hat ja gesagt, fand sie gut. Und dann haben wir in 5 Tagen bis Freitag die erste Folge, die in der Mittagspause entstanden ist, weil ich habe ja eigentlich einen anderen Job, den ich da machen musste, haben wir online gestellt und die Resonanz, die da kam, wir hatten auch gar keine Vorstellung, aber was dann kam, hat uns eben wirklich sehr überrascht. Also, dass man alleine dadurch, eben wir sind ja ein deutsches Medium, das sich auf Deutsch an deutsche Zuschauer richtet, ja, dass man alleine dadurch, dass man es auf Arabisch macht, in sozialen Netzwerken, wir haben es bei Facebook eben gebracht, eine Kultur- und Sprachgrenze überwinden kann, weil es gibt halt dann doch ein paar arabischstämmige Nutzer, die haben das dann bei sich gepostet. Dann haben das wieder welche gesehen aus Syrien, dann haben es ein paar Flüchtlinge gesehen und wir hatten innerhalb von 2 Tagen ich glaube 350.000 Aufrufe, was für ein Video bei Facebook, für NTV, obwohl wir da insgesamt eine gute Reichweite haben, schon beachtlich ist. Ja.
Wie viele Folgen gibt es davon bis jetzt?
Okay, jetzt muss ich gerade selber, ich glaube 18 haben wir gemacht.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass die Folgen mit den deutschen Untertiteln mehr angeguckt werden als ohne, glaube ich.
Nee, andersrum. Die arabischen Folgen mit arabischen Untertiteln. Also man muss dazu sagen, das führt manchmal ein bisschen zu Verwirrung, weil gesagt wird, also wenn zum Beispiel jemand auf Arabisch spricht und dann haben wir arabische Untertitel, wieso wird es dann nicht deutsch untertitelt? So, wir haben halt uns mal zusammengesetzt und es gab auch so eine kleine Marktforschung dazu, also nicht besonders aufwendig, aber von der kleinen Befragung konnten wir feststellen, dass eben viele, gerade wenn es mobile Endgeräte sind, nicht den Ton anmachen. Das heißt, da reden Leute, bewegen den Mund, aber die hören es halt nicht. Und deswegen haben wir, obwohl die Leute Deutsch sprechen, das Deutsch untertitelt und auch wenn sie Arabisch sprechen, Arabisch untertitelt. Also deswegen gibt es immer 2 Ausgaben und die Folgen mit den, wo Arabisch gesprochen wird, mit arabischen Untertiteln, sprich die für die deutschen Nutzer, die wir primär haben, gar nicht verständlich sind, die werden in der Regel wesentlich mehr geklickt als die, wo wir gedacht hätten, das sind die, die wir eigentlich erreichen mit unseren Plattformen. Und man kann ja auch recht gut nachvollziehen und tracken, wo denn die Abrufe herkommen. Und auch da konnten wir feststellen, dass die Hälfte, wenn man jetzt die, ein bisschen technisch alles, die arabischen Sendungen mit den arabischen Untertiteln nimmt, dass die Hälfte der Aufrufe nicht aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt, sondern tatsächlich entlang der Balkanroute oder dem Nahen Osten. Und das ist nochmal, also für einen Sender, der das also überhaupt nicht als Sendegebiet hat, hat uns das sehr überrascht.
Sie haben, Professor Roman, gerade den Konstantin Schreiber und sein Projekt so gelobt. Haben wir auch nicht gesagt, warum. Sagen Sie doch mal, was Ihnen so gut daran gefällt. Weil im Grunde könnte man sagen, es ist ein Widerspruch ein bisschen zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Integration geht nicht darum, den Leuten zu sagen, wie sollt ihr euch hier benehmen? Weil letztlich macht er das ja.
Vielleicht. Das führt ganz weit zurück in meine ganz frühe Forschung, wo wir eben damals noch in Bielefeld uns darüber unterhalten haben, was eigentlich Verstehen heißt. Und Verstehen heißt, sich in den anderen reinzuversetzen. Also praktisch auch ein bisschen in die Identität des anderen reinzuversetzen, zu gucken, wie der spricht, die Gestik und so weiter, die ja teilweise interessant ist. Und das habe ich dort gesehen. Also wirklich, oder auch diese Forderung, die wir immer haben, interkulturelle Kommunikation, wo es dann doch an der Sprache hapert. Ne? Wir sind ja schon mit Frankreich auf Kriegsfuß, weil wir die französische Sprache nicht sprechen. Und das war also wirklich genial. Und das ist wirklich, also aus meiner Sicht, auch ein rezeptables Format ist. Das habe ich gerne geguckt. Ne? Also das geht richtig so rein und es ist unterhaltsam und es ist also in jeder Hinsicht wirklich professionell gemacht. und diese Verstehensperspektive, das ist eben das Entscheidende. Und wie er gerade gesagt hat, ne, es reicht nicht, irgendwie formal zu fordern, sich mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen. Ne? Also wir haben ja schon Probleme, mit uns mit dem Verwaltungsrecht zu unterhalten. Also ich rufe öfter mal, das ist ein Hobby von mir, die Präsidenten vom Oberverwaltungsgericht an. Und eine Stunde verstehe ich die. Und nach zwei Stunden ist alles wieder verblasst, wie in so einem James-Bond-Film. Ist das Wissen weg? Und wie soll ich das von Leuten erwarten, die unseren Kulturkreis teilweise noch gar nicht betreten haben?
Wenn ich kurz was dazu sagen kann, also man muss sich natürlich oder man darf sich auch nichts vormachen, so ein bisschen der Effekt, weswegen das auch eine Aufmerksamkeit, ich glaube gerade bei der arabischen Nutzerschaft bekommen hat, das ist ja also wie der Einäugige im Zirkus, ne? Da ist halt der Deutsche, der spricht Arabisch so, also das ist, ich glaube auch da muss man ehrlicherweise sich selber eingestehen, es ist nicht der Inhalt, den wir da primär mit transportiert haben, es hätte im Zweifel mit einem arabischen Kollegen, der das macht, nicht so funktioniert, es hätte nicht so funktioniert, wenn es der Deutsche mit den Untertiteln nur gewesen wäre. Aber ich glaube und ich hoffe, dass man darüber zumindest dann Interesse weckt. Und also man macht so einen kleinen Umweg.
Wie man dann sagt, so ein Teaser, der die Leute weiter reinholen soll. Nochmal, Sie haben, Herr Professor Roman, ja zu Recht gefordert, dass wir eine Datenbasis brauchen, dass man besser forschen muss, was denn diese Zielgruppe möchte. Auf der anderen Seite stand man im Herbst, das war ja von Ihnen auch eindrucksvoll beschrieben, von einer Situation, wo man einfach handeln musste und jetzt nicht erst forschen kann, bis man handelt. Jetzt ist mit NTV, und ich bin keiner von denen, die in dem alten Denken hierher kommen und sagen, kommerziell böse, aber trotzdem bemerkenswert, dass ja ein Privatsender da nach vorne geprescht ist. Haben ARD und ZDF in ihrer gesellschaftlichen Aufgabe da noch ein bisschen Nachholbedarf bei dem der Zuwendung zu dem Thema?
Die Frage ist mir, also jein, es ist häufig so, dass die Privaten, das wissen wir aus Studien, die wir also vor 10 Jahren gemacht haben, bei bestimmten Aspekten vorneweg sind, also auch so zum Beispiel Integration zu zeigen von Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag, also nicht nur bei Umfragen, so die politischen Umfragen sind zum Beispiel bei Umfragen in Köln auf der Fußgängerzone um Seife und so und auch was die Integration im Programm angeht, aber ich würde das jetzt nicht so zuspitzen, weil die Systeme haben natürlich unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Aufgaben, die Öffentlich-Rechtlichen haben sehr viel gemacht. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass wir, die Folie habe ich Ihnen vorenthalten, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir ganz unterschiedliche Arten von Forschung haben. Wir haben diese Zielgruppenforschung, die ist sehr wichtig. Die wird ja auch teilweise gemacht, sobald sozusagen auch ein Geschäftsmodell gewittert wird. Aber wofür ich plädiere, wir brauchen noch eine ganz andere Art von Grundlagenforschung über Integration, was dort wirklich psychologisch, was dort soziologisch abgibt, wie diese Gesellschaft sich verändert. Das ist eine existenziell wichtige Forschung. Das müssen DFG-Programme sein, das müssen Programme sein, zusammen mit der National Science Foundation. Das muss Grundlagenforschung allererster Güte sein. Das ist das, was jetzt sozusagen gefordert wird. Und wovon wir wegkommen müssen, ich sage jetzt mal als Akademiker, ist diese rein deskriptive akademische Forschung, diese rein deskriptive angewandte Forschung, die nur die Politiker verstehen. Darum geht es schon lange nicht mehr. Sondern es geht wirklich um die Forschung, so ähnlich wie über Human Relation in 15 Jahren geforscht worden ist, die heute im Betriebsalltag eine große Rolle spielt, wie über die ganze Sozialpolitik in frühen Jahren geforscht worden ist, wie viele Dinge, die heute in der psychologischen Beratung selbstverständlich sind. Also diese Art von Forschung, die ja auch teilweise schon vorhanden ist, auch zu popularisieren, dass die in den politischen Alltag geht. Daran arbeite ich ein bisschen, weil ich das einfach sehe, dass Politiker, Staatssekretäre schlicht nicht die Forschung kennen und auch überhaupt nicht bereit sind, sich zum Beispiel von einem Absolventen einer Uni die Forschung wenigstens mal zusammentragen zu lassen. Man nimmt nur das, was man kennt, und dann kommt das zustande, dass sich alte Herren, vor allen Dingen Politiker, die sich über alles Mögliche unterhalten, bei diesem Thema herumirren und im Grunde genommen teilweise sehr flaches Zeugs erzählen. Und das ist ein Problem hier in Deutschland, an einem Standort, wo wir eigentlich schon sehr viel wissen zu dem Thema, aber dieses Wissen diffundiert nicht in die Gesellschaft.
Ja, Sie haben ja gesagt, wir denken hier noch in den 60er Jahren in Deutschland, was das angeht, weil wir nur den Anpassungsgedanken haben. Aber lassen Sie mich noch mal kurz bei ARD und ZDF bleiben. Ich meine, der WDR ist ja auch kein kleiner Sender, Funkhaus Europa, und ich spitze es jetzt ein bisschen zu. Alles, was da rausgekommen ist, sind 5 Minuten Nachrichten auf Englisch, wo einem das, was man in Deutschland gehört hat, über die Lage in Rumänien oder im Belgrad oder wo immer, nochmal verdeutlicht wird. Die ARD, geschweige denn das ZDF, haben beide nicht die Kraft gehabt und haben beispielsweise mal aus dem Stand eine sei es auf der Mittelwelle oder auf UKW, aber mal eine Welle auf die Beine gestellt, also ein Programm. Ist das ein Versäumnis?
Ich bin in dieser medienpolitischen Diskussion nicht so drin. Ich weiß, dass es auch eine Initiative gab, überhaupt ein Integrationsfernsehen zu machen. Mit Radio Bremen, glaube ich, ist eine Initiative. Die Diskussion läuft. Ich sage jetzt nur hier diese Studie, die ich kenne. Ich bin jetzt jemand, der die Forschung da betrachtet. Vor 10 Jahren hätte ich Ihnen da bessere Auskunft geben können, weil ich früher sehr viel Medienforschung auch gemacht habe, auch über die Privaten. Ich wusste mal alles über die Privaten, aber das ist jetzt lange her. Ich glaube, dass diese Frage, wer ja zuerst ist, dass das jetzt nicht so das Thema ist. Ich kann jetzt nur sagen, was die Forschung angeht, dass diese Integrationsstudie Medien und Migranten unbedingt wiederholt werden muss, weil es hier zum Beispiel auch darum geht, wie man die Umfragen in der Originalsprache macht. Das ist eine Riesenstichprobe, wo man eben auch Effekte zeigen kann, die man eben nicht zeigen kann, wenn man 17 oder 20 oder 100 Leute untersucht. Und da gab es ja eine Reihe von Folgestudien. Und das wäre so das, was ich von der ARD fordern könnte. Und wenn ich höre, dass das Geld da nicht reicht, also das ist wirklich, ich meine, die kriegen ja auch mit, wie ihnen da teilweise die Glaubwürdigkeit fehlt. Und es ist auch ein Beitrag zur Programmqualität. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Forschung in den Häusern immer gemacht wird, um das Programm auf Vordermann zu bringen. Und das ist jetzt nicht so 1:1, das geht nicht schnell, das sind indirekte Wege. Und da muss die ARD und ZDF mit den Möglichkeiten auf jeden Fall was tun, dass sie sozusagen auch ihre Programmqualität da weiterentwickelt. Die ist ja nicht schlecht, aber die muss weiterentwickelt werden.
Frau Schlie, bei all den Aktivitäten fällt ja auf, wir konzentrieren uns auf die arabischsprachigen Leute, die zu uns kommen. Es sind aber nicht nur arabischsprachige, die zu uns kommen. Nehmen wir mal die Menschen aus Afghanistan, die Dari oder Farsi sprechen. Ist das der richtige Weg, sich auf die Leute zu konzentrieren, die, ich sag mal, die beste Bleibeperspektive haben und die Kräfte da zu bündeln?
Also es ist nicht so, dass wir, also bei uns zumindest, bei unseren Materialien konzentrieren wir uns nicht nur auf die arabischsprachigen Flüchtlinge. Wir haben auch Materialien, die App beispielsweise gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, Farsi und auch Arabisch. Es ist einfach eine Mengengeschichte aktuell. Also wenn Sie sich die Herkunftsländer angucken, muss man einfach sagen, dass die meisten, die aktuell kommen, eben aus den Ländern auch kommen, die eine gute Bleibeperspektive haben und eben diese Sprachen auch sprechen. Und so können wir einfach besonders viele Personen erreichen, weshalb wir uns gerade eben auf diese Zielgruppen konzentrieren. Mehr ist es einfach nicht.
Sie sind Publizistin. Jetzt zwar beim BAMF tätig, aber im Grunde kommen Sie auch aus dem journalistischen Impetus. Welche Rolle sehen Sie denn, sollten Medien haben, nun egal ob privat oder öffentlich-rechtlich organisiert, bei der Frage der Integration? Ist das was, wo Medien einen aktiven Part, ist es die Aufgabe von Medien, einen aktiven Part zu spielen?
Also ich sehe schon, dass sie eine wichtige Rolle spielen, weil wir auch vorhin doch gerade drüber auch gesprochen haben, dass Integration eine zweiseitige Sache ist. Bei der Integration geht es nicht nur darum, dass Zuwanderer Leistungen erbringen, sondern es geht auch darum, dass sich die Gesellschaft öffnet. Und auch da, glaube ich, spielen Medien einfach eine wichtige Rolle. Dabei auch, wie sie über Integration berichten, darüber, wie sie über Zuwanderer berichten, ob sie Vorurteile schüren oder ob sie dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Und das Thema ist uns sehr, sehr wichtig. Wir sind unterstützen beispielsweise sehr stark die neuen deutschen Medienmacher, die sich dafür einsetzen oder die eben sich besonders die journalistische Seite angucken und gucken, wie sie aus den Medien heraus eben die Medien auch verändern können und neue Sichtweisen auch mit einbringen können. Von daher sehe ich, dass die Medien auf jeden Fall eine sehr große Rolle dabei spielen, auch wenn es darum geht, Leuten die ranzureichen und ihnen zu ermöglichen, sich als Teil dieses Landes zu fühlen. Genau.
Nun haben wir zwei Leute hier, die zwar nicht in der Exekutive der Medienanstalten sind, aber in der Versammlung der Medienanstalten, und zwar Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hatte ja kurzzeitig die Idee, eines ganzen Hörfunkkanals oder Senders für Flüchtlinge und oder zur Integration in arabischer Sprache. Das ist nun nichts geworden, sondern stattdessen gibt es eine ziemlich ausgeweitete Förderung für Programme, die in die Richtung gehen. Was läuft denn in Sachsen-Anhalt und sind Sie denn zufrieden, und ich erwähne auch ausdrücklich mal den Namen Mitteldeutscher Rundfunk in diesem Zusammenhang, sowohl was die Privaten angeht, aber auch was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, mit dem, was gemacht wird in Sachsen-Anhalt?
Ich glaube, vielleicht kurz, wir haben ja sozusagen die Kooperation mit der Beispiel offener Kanäle oder nicht konventioneller Radios schon lange, vor auch meines Personen, auch ein Amt in der MSA, auch offener Kanal Magdeburg oder Dessau ist, ob sozusagen Radio Korax in Halle ist, auch weil der auch Bordewelle Radio ist. Sie haben immer die Frage gestellt, wie können wir sozusagen die Kooperation zusammenzuarbeiten mit Migrantenorganisationen, mit Menschen, die auch selbst Medienmacher sind, also Medien von im Bereich kommen und auch sozusagen auch Plattformen anzubieten werden. Also beispielsweise Radio Korax in Halle ist im mehrsprachigen unterschiedlichen Sender, die entstanden sind und die fortgesetzt werden. Also auch wird sozusagen auch ein arabisches, auch ein russisches ist, also in verschiedene Sprachen, die sich gerade auch die Frage ist natürlich bei uns immer, wir haben ja auch in Ostdeutschland eine andere Integration, eine andere Einwanderungsgeschichte hinter uns. Die große Gruppe war ja Vietnamesen, bis sie von Polen ausgelöst worden, jetzt sozusagen die Syrer dazu gekommen, ist eine spannende Frage, da haben wir auch so eine andere, was die Migrationsgeschichte angeht, ist total eine andere ist. Deswegen müssen wir, glaube ich, immer einen Blick haben, welche Entwicklung wir gerade immer so sind. Was eher zu sagen, die Frage der Erwartungen und die Wünsche, und ich glaube, wir sind schon gerade in dieser Phase, auch MSA Sachsen-Anhalt, glaube ich, die genau zu schauen, wo sind die Lücken, wo brauchen wir Unterstützung, wo brauchen die, sagen die öffentliche rechtliche Sender Unterstützung von auch Migrantenorganisationen. Also die Frage ist natürlich so, es gibt ganz viele zarte Pflänzchen entstanden in den letzten Jahren. Und die gewissermaßen auch, glaube ich, auch aufmerksam schätzen, aber auch gewissermaßen Unterstützung brauchen, auch von der Medienanstalt. Ich glaube, das haben wir vorher in den Tagen auch darüber diskutiert, aber auch an der Ebene, dass wir nochmal inhaltliche Debatte brauchen, auch die Frage, wie könnte sowas auch der Fernseher der Zukunft aussehen. Und das eine, was die MDR angeht, es gab ja so immer so Phasen. Ich glaube, das ist immer interessanterweise, wenn wir, ich habe nur Beispiel jetzt eine Anfrage von einer Radio von MDR vorliegen, wo ich sage, wir wollen im Sommer ein Thema Liebe was machen, haben Sie für uns ein Pärchen, so geht's schon los, und am besten muss jemand davon Flüchtlingshelferin oder Helfer gewesen sein und die andere Flüchtling. Wo ich sage, geht's noch? Also geht es einfach? Also irgendwie gibt es Momente, wo man es verzweifelt und sagen, das ist die Kooperation, ist gut, aber es gibt Momente, wo wir sagen, wir müssen einfach aufpassen, dass die Leute nicht so sagen als Schauobjekte. Und das muss man, genau das ist die Gefahr, die gerade immer wir dran bewegen zwischen Kooperation und zwischen sagen, das geht nicht, das können wir nicht. Die Frage ist sozusagen, welche Balance auch so findet. Das ist nicht einfach im Alltag.
Man könnte natürlich auch sagen, das ist eine Positivgeschichte, die zeigt, dass sich was bewegt. Also hatten wir ja auch nach der deutschen Einheit hatten wir ja auch immer diese Ost-West-Liebespaar-Geschichten. Da war noch beim 10-jährigen Jubiläum haben wir es dann gehabt, beim 20-jährigen, beim 25-jährigen, werden wir wahrscheinlich beim 40-jährigen, wenn die goldene Hochzeit feiern. Also kann es natürlich auch positiv sehen.
Das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist natürlich so, viele Menschen wollen gar nicht öffentlich sich da vor der Kamera stellen, vor der Radio stellen und so weiter. Das ist auch die Frage, genauso wenn ich sagen würde, ich würde gerne mal mit einem Nazi ein Interview führen, warum er so denkt. Also das ist eine andere magische Frage, um es so verstehen zu können. Ich glaube, ich will jetzt gerade ein bisschen zuspitzen. Ich glaube, wir müssen auch gucken, dass die Menschen auch Privatraum brauchen, um sich auch Räume, wo sich auch selbst entscheiden zu können, ja oder nein. Und das ist die Arbeit der Migranten und Menschen, die auch, also Menschen in Sachsen-Anhalt leben, aber auch Menschen sagen, unterschiedlicher Ebene, ob das Berufsebene ist, auch sozusagen Sportbereich ist und. Ich glaube, mir geht es darum nochmal, dass man wirklich im Blick hat, dass man die Leute nicht pauschalisiert auf bestimmte Themen, sondern auch sagen, dass, weil sie Migranten als solche oder Flüchtlinge sind einfach nicht homogene Gruppe, sondern eher privat, also die auch Informationsquellen sind so unterschiedlich. Das heißt, die Leute, die ja auch soziale Medien drauf fixieren, die auch Printmedien lieber noch fixieren, die auch nochmal, die genauso vorhanden sind oder Face-to-Face-Informationen vorhanden sind. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kanäle von Informationsstreuung. Das ist sozusagen auch das Spannende auch ausmacht, aus meiner Sicht. Was daher ist, also auch was die Frage der CDF und ARD, ich finde auch sehr bedürftig, was eigentlich rausgekommen ist. Hätte auch mehr passiert. Ich meine, die Flüchtlinge sind auch GZ oder Menschen in Migration sind auch GZ-Zahler. Also das heißt, auch die Stelle zahlen wir auch mit, dass die Programme gestaltet werden. Und das muss man auch mal überlegen, wie was kommt vom Produkt raus. Da habe ich ein bisschen auch manchmal Bauchschmerzen.
Professor Rummer, noch an Sie die Frage. Mitglied der Thüringer Versammlung der Landesmedienanstalt.
Seit wenigen Wochen erst. Also in Thüringen laufen sehr viel vernetzte Aktivitäten zusammen mit der Landesmedienanstalt. Wir sehen sehr viele Initiativen dort. Detaillierte Programme kann ich jetzt nicht erzählen. Frau Hein ist im Publikum, wird mir helfen, aber ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen, weil das sozusagen nicht nur eine Frage ist, was Landesmedienanstalten machen, sondern ich sehe für mich eine Aufgabe sehr viel darin, das Wissen, was wir haben, zu vermitteln. Ich habe Fortbildungen vor Jahren schon in internen Runden des MDRs gemacht. Ich habe das mit dem SWR gemacht. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen mehr auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen fixiert, weil ich dort sehr viel geforscht habe, übrigens im Auftrag von Landesmedienanstalten in NRW, also vor allen Dingen über Nachrichten, zuletzt jetzt beim RBB, das ist alles sozusagen ohne Medienberichterstattung anschließt, man kann also sehr offen reden. Dann jetzt auch beim NDR, ich war bei den Zeitungsverlegern, wir haben eine große Konferenz im Jüdischen Museum gemacht, es geht nämlich vor allen Dingen auch darum, das wurde gerade schon angesprochen, dass unsere Gesellschaft sich ändern muss, dass wir uns mit Integration in einer ganz anderen Tiefe beschäftigen müssen und wegkommen von dem Modell, jetzt ein bisschen Humor, also dass ich ein Gerät habe und das so Leuten vorhalte, ich mache das in meiner Vorlesung vor und dann gucke ich so drauf, 8-40% integriert. Na, das ist noch ein bisschen wenig. So wurde in Rheinland-Pfalz, Sie wissen, ich nenne keine Namen, Wahlkampf geführt. Und das ist genau, wovon wir unglaublich schnell wegkommen müssen, von so einem Verständnis von Integration, dass wir das sozusagen mal so eben feststellen können. Und diese ganze Semantik der Anpassung, das ist fast nicht mehr würdig für Deutschland, weil wir diese Diskussion ja längst haben. Wir haben in den 60er Jahren darüber international sehr viel geforscht und Deutschland hat natürlich diese Diskussion erst 20 Jahre später geführt und wir müssen jetzt sozusagen Tempo machen, dass wir das aufholen. Und so sehe ich ein bisschen meine Rolle, diesen Time-Lag, der bis zu 40 Jahre den ein bisschen zu verkürzen. Und dafür sind eben auch solche Aktivitäten sehr wichtig.
Aber trotzdem habe ich ja dann ein bisschen den Eindruck, dass das, was im Moment medial läuft, Ihnen und Ihrer Auffassung, sagen wir mal, Sie würden vielleicht sagen, es ist gut, dass das jetzt so ist, aber im Prinzip ist das alles die falsche Richtung. Weil was wir ja machen, ist ja, sind ja Angebote, die dazu dienen, zu erklären, wie funktioniert was. Also quasi One Direction und nicht dieses Bidirektionale, was Sie sich wünschen.
Nee, also ich kann mal sagen, wenn Sie sehr viel Radio hören, zum Beispiel WDR hat eine hervorragende Serie gemacht über Integration, Migration mit Experten und so. Das hören viele nicht, aber das sind schon Sendungen, die gehört werden. Es gibt eine Reihe vom Deutschlandfunk, Deutschlandradio, die sehr viel gemacht haben, auch Deutsche Welle. Also es wird schon sehr viel gemacht und die Qualität, wir können die Diskussion gerne führen, die ist nicht klein, die ist groß. Dafür gibt es ja Indikatoren, dass das nicht einfach nur so ein Spruch ist, zu sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben gute Qualität, die haben sie. Und das ist aber nicht selbstverständlich. Die muss eben weiter gestützt, weiter ausgebaut werden. Und es müssen natürlich die neuen Themen jetzt reinkommen. Und meine Komponente ist eben, dass wir die Berichterstattung über das, was wir zum Beispiel heute wissen, ich sage mal nur das Beispiel, die Heidmeier-Studie. Gestern hat Herr Tiefensee darüber gesprochen, hat so ein bisschen wiedergegeben. War schon beim ersten Wort, hatte ich so einen Eindruck. Dieses Wissen, also ein Herr Tiefensee weiß das, was ich sehr gut finde, aber welcher Politiker kennt schon die Heidmeier-Studien? Eine 10-20-jährige Forschung über die Befindlichkeit in Deutschland. Das müsste eigentlich jeder Staatssekretär kennen. Und das ist das Problem. Und da steht das ja drin. Es ist praktisch ein Programm, wie sich das hier entfaltet hat in Mitteldeutschland mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, wer sozusagen die nächsten stigmatisierten Gruppen sind und so weiter. Das ist alles da, das mit Steuern bezahlt. Und die Forschung ist auch teilweise in der Süddeutschen Zeitung und so präsentiert worden. Und das ist so ein bisschen, was aus meiner Sicht also wichtig ist, dass auch in die Köpfe der Entscheider und der Macher, wir sitzen hier auf einem Podium, der Macher, dieses Wissen allmählich hineinführen müssen. Das ist ein komplexes Wissen, das ist widersprüchliches Wissen, das ist eben nicht mehr so lineares Wissen, so wie vor 20 Jahren. Und das ist auch ein Wissen, was weit über die Marketingwelt, um das auch mal zu sagen, weit darüber hinausgeht. Das kann man eben nicht mit Marketing bewältigen, sondern da brauchst du richtig den Denkapparat, wenn ich das mal so sagen darf.
Konstantin Schreiber, NTV ist Teil der RTL-Gruppe. Sie sind zum einen Moderator bei NTV, aber auch Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin.
habe vorhin schon gesagt, logischerweise geht es bei RTL darum, dass mal ganz salopp gesagt am Ende des Jahres die Knete stimmt. Macht ja auch niemanden Vorwurf. Wie wird denn dieses Thema Integration in einer der beiden großen Privatsendergruppen in Deutschland diskutiert? Wie sehen Sie persönlich, beziehungsweise was können Sie uns erzählen auch von RTL? Wie sehen Sie Ihre Funktion bei dem Thema? Ist das eine gesellschaftliche Aufgabe oder ist für Sie da der Punkt, das ist eigentlich was die Öffentlich-Rechtlichen machen müssen und nicht die kommerziellen?
Also ich würde das gerne mal aufnehmen, was jetzt hier auch gerade diskutiert wurde, weil ich vielleicht auch, weil ich eben beim Privatsender bin, da auch eine durchaus skeptische Sicht auf manche Dinge habe. Also ich möchte gar nicht gegen die App reden oder gegen, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber ich stelle mir immer vor, ich komme nach China, ob jetzt als Flüchtling oder aus wirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer, und man berieselt mich da mit Apps und mit Programmen auf Deutsch, die vom chinesischen Staatsfernsehen mir vorgesetzt werden. Ich würde mir immer vorstellen, es wird bei mir ganz, ganz viel Abwehrreaktionen auslösen. Also da könnte man mich, glaube ich, mit Dokus, mit Programmen, mit Talkshows überschwemmen. Ich würde im Zweifel doch vielleicht dann bei Spiegel Online gucken oder dann doch nochmal mein heimisches Fernsehen einschalten und gucken, was bekomme ich da für Informationen. Also ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, also je mehr man will, desto erzwungener wirkt es vielleicht auch nach außen. Ich habe da auch so ein Beispiel, was sich bei mir aber im ganz anderen Kontext mal eingebrannt hatte. Zu besagter Zeit in Dubai saß ich ja im selben Gebäude wie NBC, dieser große arabische Fernsehsender. Und es war zu der Zeit so, dass die aus Preisgründen, also einfach weil die billig Programm machen wollten, ganz viele türkische Soaps eingekauft haben. Ja, die sahen ungefähr aus wie Araber, waren auch Muslime, also das passte irgendwie, konnte man overvoicen, dann die haben die für die Hälfte des Preises bekommen, als wenn sie es selbst produzieren. Und das wurde nachts irgendwann ausgestrahlt, Hauptsache es flimmert ja, was.
Hauptsache die Bilder laufen.
Was keiner auf dem Schirm hatte, dass diese Serien ein Riesenhit wurden. Ja, diese türkischen Soaps in der arabischen Welt waren ein Riesenhit und auf einmal kannten alle die Straßennamen in Ankara, in Istanbul, wussten, was Galata, ich kenn's selber nicht, aber also ich bin nie da gewesen, aber wussten auch, wer türkische Stars sind, kannten sich sogar so ein bisschen mit türkischer Politik aus, weil das immer mal drin vorkam. Und das war im Grunde ein riesen PR-Coup für die Türkei in der arabischen Welt. Man flog auf einmal in den Urlaub nach Istanbul, das hat man vorher nicht gemacht. So, das war natürlich nicht gewollt, das war einfach ein Zufall, ja. Und das ging auch nicht so sehr um Integration, aber weswegen ich drauf komme ist, es gibt manchmal so Zufallstreffer und die sind Gold wert, ja, und das schafft Interesse, wenn es einfach authentisch ist, weil es irgendeinen Nerv trifft, wo die Leute sagen, boah, krass, also, oder das berührt mich, und das kann man halt schlecht planen. Das ist natürlich blöd, weil man dann nur sagen kann, okay, jetzt kann ich es dann sein lassen, der Zufall wird es irgendwie richten, aber so, das ist, wenn...
als Private, weil sie nicht in Schalt- und Senderkonferenzen ja. machen müssen und erst festlegen müssen, ob das jetzt Unterhaltungsfernsehen ist, wo sie sich nicht absprechen müssen oder Informationssendung, wo sie eine ARD-Schalte
ja, brauchen. Ja, aber ich wollte auch da kurz drauf eingehen, was Sie vorhin nur anklingen ließen. Ich bin jetzt nicht hier der Vorkämpfer des Privatfernsehens. Mhm. Aber in der Tat sehen wir, dass RTL zum Beispiel ja sehr gut angenommen wird bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, weil es, was Sie sagten, ganz normal ist. Da gibt es eine türkisch, also Nazan Ekes, türkisch stämmige Moderatoren seit vielen Jahrzehnten, ohne dass es gesagt wurde, wir wollen jetzt eine mit Migrationshintergrund, ja, sondern sie war einfach da. Die Menschen kommen in den Soaps ganz natürlich vor als Hakan oder Mohammed und es wird gar nicht thematisiert. Also ich glaube, die Diskussion außenrum tötet schon viel der Authentizität ab, die notwendig ist, um wirklich um wirklich anzukommen.
Also das ganz kurz dazu, aber deshalb war ich auch so froh, dass es kein Integrationsfernsehen am Ende gab. Also als diese Forderung kam, ich musste so lachen, weil ich gedacht, das würde ich nie einschalten. Genau. Wenn ich in ein neues Land komme, ich glaube, ich würde mir irgendwelche Soaps reinziehen oder so, um irgendwie die Sprache peu à peu zu lernen und zu gucken, wie die Leute leben oder so etwas. Ich werde ganz bestimmt kein Integrationsfernsehen mir angucken, wo die mir irgendwelche Sachen über Deutschland erzählen, die für mich sich nicht real oder authentisch anfühlen. Also ich glaube, da ist ein bisschen...
Ich würde gerne nachfragen. Erstens, warum fühlen Sie sich nicht real und authentisch an, per se, das verstehe ich jetzt nicht. Und zweitens, warum würden Sie das nicht anschauen, wenn Sie da, ich meine, Sie machen ja im Grunde nichts anderes im Moment.
Nee, das ist was anderes. Ja? Es ist ein Informationsangebot.
Aber das war doch, also war das nicht die Absicht, ich frage mal, war das nicht die Absicht, nee, aber, bei einem Integrationsfernsehen ein Informationsangebot
zu geben? Moment, das ist was anderes. Also eine App, die ich immer mal aufrufen kann, wo ich, wenn ich eine Information brauche, die mir raussuchen kann, das ist was anderes als ein Fernsehen, was in Dauerschleife läuft, wo es irgendwelche wertvollen Sendungen sind. Ich weiß, es ist wertvoll für mich und eigentlich sollte ich mir sowas angucken, aber ich bin ein normaler Mensch, ich möchte unterhalten werden. So, und ich glaube, man hat dann einfach eine überhöhte Vorstellung von seinem Gegenüber. Jeder von uns guckt Nachrichten, jeder von uns liest Nachrichten oder so etwas. Aber was wir auch möchten, ist, unterhalten zu werden. Und das hatten wir ja auch in den Studien, die Sie auch vorgestellt haben, dass viele zum Beispiel auch die Herkunftsmedien noch nutzen, einfach nur für Unterhaltungssachen. Und das ist auch nicht schlimm. Also es ist einfach ein natürliches Bedürfnis eines Menschen, auch mal abzuschalten.
Glaube ich, da sind wir uns alle einig. Es gibt ja jetzt so einen Sender, der sendet zwar nur drei Stunden am Tag, aber das heißt Good Morning Deutschland. Ein Projekt, ein kommunales Radio auf Arabisch, Farsi, Deutsch, Englisch. Gespräche zwischen Flüchtlingen und Leuten, die hier wohnen. Und vor allen Dingen Musik live, wie Sie sagen, oder aus der Konserve, traditionell beziehungsweise auch neue Musik. Also jetzt gehen wir mal, ob das nur Fernsehen ist oder Hörfunk, aber ein Programm, keiner sagt ja, dass das ein Programm ist, was den ganzen Tag mit dem Zeigefinger, sondern was aber auch die vielleicht die Unterhaltung mitliefert. Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, was daran jetzt so schlecht ist, wo Sie sagen, hoch, das würde ich mir nie angucken. So
nee, ich würde mir nur etwa, also ich hätte Interesse, mir die Sachen anzugucken, die sich die Einheimischen angucken, weil ich einfach
das müssen wir okay, erstmal verstehen.
Ja, deswegen würde ich mir erstmal die Sachen angucken, die so ein bisschen einfacher sind. Also sicherlich solche Angebote, die in der Herkunftssprache sind, sind eine Brücke. Ich glaube einfach nur nicht, dass Leute langfristig sich solche Materialien oder solche Angebote langfristig immer wieder ansehen werden. Ich glaube, es ist eine Brücke für die Anfangszeit. Und ich würde einfach, wenn ich neu dazukommen würde, würde mich einfach interessieren, was interessiert die Deutschen? Was gucken die sich an?
Wie sind die?
Wie sind die so drauf? Was zeigen die? So. Ja. Grey's Anatomy. Keine Ahnung. Was auch immer.
Habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Aber
das ist unterhaltsam, dann kann man wirklich abschalten.
Okay, ich versuch's mal. Mohammed, bleiben wir mal bei dem Thema Integrationsfernsehen, Integrationsradio oder was immer, also Programm zur Integration. Da könnte man ja auch sagen, all diese Angebote, die es da gibt und jetzt noch viel mehr gibt, nehmen wir mal Radio Metropol, was ja nicht nur in Berlin, sondern auch, glaube ich, in Bremen, Hamburg, in Köln verbreitet wird, ein türkischsprachiges Angebot. Hier wird ganz im Sinne von dem, was Frau Schlie eben gesagt hat, so ein bisschen ja eher ein Raum geschaffen, in dem sich über die sprachliche, ethnische immer die gleichen Leute unterhalten und es entsteht nicht eigentlich dieser Weg in die deutsche Gesellschaft rein. Ist das ein Problem bei diesen ethnischen medialen Angeboten?
Tja, ist die Frage. Also ich glaube, aus meiner Sicht, wenn Menschen machen, die schon lange hier sind, berichten nicht sozusagen aus, ob die sagen, ob gerade, also es sind andere Berichterstattungen und andere Blickwinkel drauf. Das ist, glaube ich, muss man einen Blick haben, die Menschen, das machen und die Menschen, das tun, haben auch ein klarer Bild von Deutschland zu leben. Die haben auch ein anderes Verständnis für Demokratie. Die haben auch ein Rollenverständnis und so weiter. Die können auch anders, die berichten auch anders als Menschen, die sozusagen auch arabischen Sender oder auch kurdische Sender oder farsische, also egal welche Sender, wir auch sozusagen auch muttersprachliche Sender, berichten anders. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger, entscheidender Faktor, was die Menschen auch mitnehmen. Das ist auch, was nehmen die eigentlich wahr? Und das ist so der Botschaft. Welche Botschaft kommt bei den Menschen an? Und die Menschen, die das tun, also auch die ob das offene Kanäle sind, aber auch sozusagen auch die Radio, die gerade angesprochen haben, sind, aber auch sozusagen auch privatrechtlichen und was sie tun, wenn auch für Menschen gemacht werden, die auch schon lange hier sind, die auch in gewissermaßen das kennen, wie man sozusagen auch Informationen, auch wenn man vorbereitet, wie man gut auch sozusagen der Inhalt der Botschaft, die Informationen rüberbringt. Ich glaube, das ist eine enorme, wichtige Brücke. Und damit müssen die Leute gehen. Wenn ich auch mal die ersten Kontakte, die Leute bei uns kommen, die erste Frage kommt, wo kriege ich einen Satellitenschüssel besorgt? So, ich glaube, die Baumärkte werden mittlerweile reich. Die ganzen Stände werden gekauft. Ich habe gesagt, welche Unternehmen verdienen eigentlich alle so dran? Ja, man kann sich überlegen. Die Schlüssel werden gekauft und werden so irgendwie angeschlossen. Und dann ist es noch wichtig, vielleicht erstmal irgendwie einen Ruhepunkt zu haben. Und erstmal wirklich so Ruhe zu kommen. Und dann fängt eigentlich los mit der Frage, genau mit den unterschiedlichen Informationsquellen auseinanderzusetzen. Und einer davon finde ich, wenn auch Programme gemacht werden, Informationen gemacht werden. Ich halte von Integrationssender auch nicht so Besonderes, weil ich sage, 20 Jahre hat mir dieser Integrationssender auch nicht viel geholfen. Ich habe anders, auch gewissermaßen auch die Frage der Integration überhaupt generell entscheidet eigentlich die Frage, ob ich heute integriert bin, vielleicht ja morgen auch nicht. Das ist eine Gefühlssache. Wir lassen, glaube ich, wegkommen von dieser Frage der Integration. Das ist eine Gefühlssache. Ich kann mich heute gut integrieren, sein, morgen wiederum nicht mehr. Und das ist genauso die Frage, die wir uns immer jetzt mal stellen. Und ich glaube, dass die Frage ist, welche Regelgemeinschaft wollen wir gemeinsam leben? Informationsgemeinschaft. Wie können wir das miteinander kommunizieren? Das ist die entscheidende Rolle sein.
Ich habe den Eindruck bei Ihnen allen vier, dass Sie sich so ein bisschen, oder er muss ja nicht, weil er hat es gesagt, aber dass die anderen drei sich auch ein bisschen so sehr anfreunden können mit dem, was Konstantin Schreiber gesagt hat, dass eigentlich das Thema Integration integriert sein muss eigentlich ganz natürlich in die normalen, sage ich mal, Programme und dass man vermeiden sollte, sobald es sprachlich möglich ist, diese extra Ecken zu haben. Achtung, aufgepasst, hier kannst du lernen, wie du ein guter Deutscher wirst. Ich überziehe ein bisschen. Aber das war ist so eigentlich, glaube ich, hier
übereinstimmend. Also ich könnte natürlich jetzt radikal sagen, Integration ist eben auch kein... Ich habe ja ein bisschen den rheinland-pfälzischen Wahlkampf karikiert, wo man das irgendwie messen kann und jetzt irgendwelche Stufen, sondern das ist in der Tat, es entsteht in dem Kontakt, in dem sozialen Leben, ist also sozusagen auch ein Zufallsprodukt. Wir in der Soziologie messen nachträglich, können nachträglich sagen, ob eine Gesellschaft integriert ist. Aber wir können jetzt nicht sagen, tu das, tu das, tu das. Das ist so wie, wenn ich einem Künstler sage, sei spontan. Das kann ich einem Künstler nicht sagen, das ist ein Paradox. Also um es mal ganz abstrakt zu sagen, wäre ja Integration, wenn ich das intentional mache, fast ein Paradox, weil es dann genau nicht stattfinden kann. So, liebe mich, geht nicht. Ne? Also ich muss im Grunde genommen die Spontanität, aber ich muss in dieser Gesellschaft, gerade hier, auch in Mitteldeutschland, die Ressourcen dafür stärken, dass die Menschen mit ihrer Bereitschaft, zum Beispiel auch mit einem versunkenen humanistischen, vielleicht sogar christlichen Weltbild, auf die anderen Menschen zugehen. Und sozusagen, das ist ja auch die Komponente hier, und sozusagen bestimmte Stereotypen, die durch die Medien wirklich angerichtet worden sind in den letzten 40 Jahren, auch sozusagen vergessen können. Das ist ein mühsamer Prozess, aber es ist vor allen Dingen dieses im praktischen Leben, ist mir schon klar.
Der Konstantin Schreiber ist mir im Prinzip noch eine Antwort auf eine Frage schuldig, aber nee, ich wollte gerade fragen.
Ich hätte es im Hinterkopf noch.
Stellen wir mal, weil es ist, die Zeit geht ja so schnell um. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde, wenn wir wollen. Und ich wollte erstmal fragen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Das wäre mir ganz wichtig, dass wir das nicht vernachlässigen. Wenn, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Ich kann's. Ja, da ist eine Frage. Und wir haben auch ein Mikro für Sie und ich. Was soll ich machen?
Frau Heim muss mir jetzt helfen.
Ach so, das machen wir sehr ungern.
Ich möchte ganz kurz vielleicht einen Gedanken zum Thema Migrationsprogramm, Migrationsangebot hinzufügen, weil mir das doch so sehr pauschal jetzt als auf Ablehnung stieß. Wenn man tatsächlich in eine Gesellschaft hineinkommt, deren Sprache man nicht versteht, und ich glaube, das war, glaube ich, das Thema für ein Integrationsprogramm, an die Menschen sich zu wenden, die zunächst unsere Sprache nicht verstehen. Und ich glaube, dass man das Thema ernst nehmen muss. Also ich glaube, das Thema Spracherwerb für Erwachsene ist etwas, was total unterschätzt wird, noch dazu bei einer so komplizierten Sprache wie unserer. Das heißt, für die allermeisten ist es nicht ganz so einfach, mal eben sich zu informieren über deutschsprachige Angebote. Das heißt, ein Informationsangebot, ein öffentlich-rechtliches oder ein privates Informationsangebot, so wie die das ja auch machen, dass sich in deren Sprache, in der Sprache der Migranten an sie wendet und ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu informieren über das, was sie jeden Tag in dieser Gesellschaft brauchen, wenn sie bei uns sind. Das erscheint mir halt doch zumindest als Einstieg, als Übergang ganz wichtig. Und insofern würde ich diese pauschale Ablehnung eines Integrationsprogramms, das eben tatsächlich Information, sicherlich auch in unterhaltsamer Form, aber Information über unsere Gesellschaft in sehr handhabbarer, in nutzbarer Form bietet, finde ich durchaus keinen absurden Gedanken. Gedanken. Und ich möchte das auch mal umdrehen. Wer sich mal in eine andere Gesellschaft begeben hat für eine Weile und versucht hat, dort vielleicht eben nicht in eine englischsprachige oder in eine französischsprachige, sondern tatsächlich in eine fremdsprachige Gesellschaft und dort darauf angewiesen war, sein Leben zu organisieren, der war meiner Ansicht nach, meine persönliche Erfahrung, sehr dankbar, dann mal mit deutschsprachigen Angeboten sich ein bisschen informieren zu können über das, was man dort vor Ort braucht.
Vielen Dank. Wer will zuerst? Frau Schlie hat mit dem Kopf geschüttelt und genickt.
Ja, ich zuckte gerade schon so mit dem Mikro. Also weil der Punkt für mich dabei ist, es ist das Wort Information. Und ich finde, da muss man auch mal fragen, wer ist denn da wirklich in der Pflicht? Ist es ARD, ZDF meinetwegen? Oder sind es nicht wirklich dann originär öffentliche Stellen? Also ich finde es zum Beispiel, das öffnet jetzt ein ganz anderes Feld, skandalös, dass die Bundesregierung in Form eines Presse- und Informationsamtes, was es ja nun mal gibt, bis heute im Grunde keine Plattform und keine umfassende Information für die Flüchtlinge bereitstellt, die sie ja letztlich reingelassen haben, also mit einer politischen Entscheidung, die ich ja per se richtig finde. Also da hat man auch jetzt sehr bequem hingenommen, dass nämlich alle anderen Akteure, sprich ARD, ZDF, auch noch die Privaten, eine Aufgabe übernehmen, Informationsvermittlung auf Arabisch, die wirklich nicht originär deren Aufgabe ist. Und das finde ich bis jetzt, wir haben auch in Redaktionskonferenzen ja durchaus mal überlegt, was wird da noch kommen und wer müsste denn da was machen? Das haben wir auch beobachtet und wir haben immer uns gewundert, dass also von dieser staatlichen Stelle, die dafür da ist, Informationen zu vermitteln, bis jetzt im Grunde überhaupt kein Angebot gekommen ist, außer eben diesen paar Broschüren, wo ich wirklich denke, wer liest denn heutzutage noch Broschüren?
Da sind wir beim Thema auch Staatsferne und was wir uns wünschen, was wir uns nicht wünschen. Aber
das kann ein öffentlich-rechtlicher Sender zum Beispiel genauso schlecht stemmen, realistischerweise, wenn man sieht, wie die Zusammensetzung in Gremien ist. Also ich möchte sehen, wie die ARD und ZDF einzelne Parteien erklären. Das glaube ich, wird nie stattfinden. Das findet auf Deutsch auch nicht statt.
Gut, das lassen wir jetzt so stehen. Aber Frau Schlie.
Ja, also Also ich glaube, ich wurde auch ein bisschen missverstanden. Mir ging es weniger um diese Angebote. Diese Angebote, einzelne Videos und so weiter, die empfinde ich als wichtig und eben auch in der Muttersprache, weil am Anfang braucht man das einfach. Deswegen haben wir auch so viele Materialien in den verschiedenen Sprachen. Also wir haben zum Beispiel eine Broschüre.
Das habe ich jetzt sehr pauschal, also sehr zugespitzt auch gesagt. Aber
die wir mittlerweile in 14 Sprachen haben, und wird wahrscheinlich noch mehr Sprachen geben, weil ich glaube, am Anfang braucht man einfach diese Brücke. Mir ging es einfach nur um dieses, also für mich ist ein Integrationsfernsehen, wo es die ganze Zeit, also nonstop 24 Stunden, das dazu dient, um Leute über das Leben in Deutschland zu informieren oder zu integrieren, ist mir einfach persönlich zu verkrampft. Das ist für mich einfach eine verkrampfte Herangehensweise an die Thematik.
Ich glaube, da reden wir eher über die Frage des Programmkonzepts jetzt. Also grundsätzlich das Angebot, gehen wir davon aus, es ist nicht verkrampft und es ist auch unterhaltend, dann hätten Sie weniger ein Problem damit. Ich meine, der Punkt ist ja, ich kann ihn ja schon nachvollziehen. Wir haben ja ein sprachliches Problem erstmal. Ich kann ja nicht dem Mann aus Aleppo sagen, hör mal Nassan Ekkes zu. Das Problem ist, Nassan Ekkes spricht erstmal kein Arabisch, zweitens wahrscheinlich auch kein Türkisch mehr, falls ihr das, weiß ich jetzt nicht, will ihr das nicht vorwerfen, sowas nicht gemeint, aber ist natürlich im Grunde jemand, der hier geboren ist, hier groß geworden ist, und es braucht doch alleine sprachlich, denke ich, eine Brücke. Das ist ja kein Krampf.
Also wie gesagt, es gibt einzelne Angebote auch von der Deutschen Welle, gibt es vieles, um Nachrichten sich in der Muttersprache, deutsche Nachrichten in der Muttersprache sich anzugucken oder anzuhören. Es gibt Sachen von der ARD, es gibt das von NTV, es gibt andere Sachen, die man sich durchlesen kann. Es werden noch mehr Videos aktuell erstellt von was weiß ich wem alles. Also es gibt da einige Sachen. Ich glaube einfach, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass diese Herangehensweise, wir machen jetzt ein ganzes Programm, was Migranten sich bitte angucken sollten oder angucken sollten,
Das empfinde ich einfach, dieser Habitus, der sie stört, mehr als jetzt die Frage eines Programms, sondern es ist eigentlich so, liebe Kinder, passt fein acht, ich habe euch etwas mitgebracht.
Ich glaube auch nicht, dass es erfolgreich sein kann, aber ich werde gerne eines Besseren belehrt, wenn irgendjemand das gerade in Arbeit hat, ohne dass ich das weiß. Aber wie gesagt, einzelne Angebote empfinde ich als absolut sinnvoll und wir brauchen das auch und wir haben da auch ganz viele Materialien und sicherlich könnte man da noch mehr machen.
Also nur wenn ich da kurz aus meiner Sicht auch beisteuern soll oder kann, weil ich das gerade so abgetan habe, das ist ja alles richtig, was Sie sagen. Auch mit der Informationsvermittlung, wenn man irgendwo nur ankommt, die Sprache nicht spricht, das ist ja klar, solange die Menschen nicht Deutsch sprechen, haben wir gar keine andere Möglichkeit, da mit denen irgendwie in Kontakt zu treten. Deswegen mache ich das ja auch. Ich glaube tatsächlich, diese Vorstellung oder der Distributionsweg ist auch ein bisschen das Problem. Wir haben das Gefühl, wenn wir an Integrationskanal denken, da sitzen die dann 100 Menschen so wie hier und vorne flimmert der Fernseher, flimmert der Informationskanal. Also da hatte ich auch so ein paar Fragen noch zu Ihrer Studie eigentlich, aber die werde ich vielleicht anschließend stellen. Weil aus meiner Erfahrung kann ich ja nun sagen, die Menschen sitzen eben nicht vom Fernseher. Also sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook, ist die primäre Quelle und da sehen die dann auch so ein Video und dann reicht es aber auch als punktuelles Angebot, weil da braucht man keinen großen Sender. Da reicht es, wenn Tagesschau tatsächlich mal ein Video auf Arabisch macht, wenn es vielleicht eins von NTV gibt. So, und ich denke, die Ablehnung, oder von mir kann ich sagen, ist einfach diese Vorstellung vom linearen Fernsehen, da sitzen dann die Leute und gucken sich das 20 Stunden an.
Also. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage hier. Ich bräuchte noch ein Mikrofon. Wer gibt seins freiwillig her?
Also ich empfinde es gerade relativ schwierig, weil hier viele Sachen in einen Topf geworfen werden und umgerührt werden. Ich glaube, dass die politische Intention des Integrationsfernsehens kann man sehr, sehr kritisch sehen, weil sie nämlich nicht darauf abzielt, Menschen zu beteiligen und quasi eine inklusive Gesellschaft zu kreieren, sondern sie hat etwas sehr Lehrmeisterhaftes und ich finde, das sollte man durchaus kritisch sehen, weil abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass das jemand schauen wird. Ich würde mir das auch im Ausland nicht angucken. Nichtsdestotrotz ist es wichtig und da sind wir aber auf der sprachlichen Ebene, Leuten die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an den Informationen im medialen Bereich, die es gibt. Das finde ich ist aber was anderes, als über Integrationsfernsehen zu sprechen, weil das hat eine andere Intention. Und ich finde es wichtig zu sagen, ja, Medien müssen dafür sorgen, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund oder wie man sie auch immer nennen möchte, hier teilhaben können. Aber ich glaube, jeder muss seine Rollen klar haben. Und das müssen auch beispielsweise Parteien, da gebe ich Herrn Schreiber völlig recht. Wir können ja nicht immer nur predigen, dass wir mehr Vielfalt in Deutschland haben wollen, die Institutionen sich aber dafür nicht öffnen. Und man kann da nicht sagen, das müssen jetzt die Medien übernehmen, Informationen rüberzubringen. Von daher fände ich es wichtig, dass jeder seine Rolle klar hat und dass man den Gedanken einer inklusiven Gesellschaft dann auch eben entsprechend in diesen Rollen jeweils wahrnimmt. Von daher finde ich es total wichtig, dass es diese Apps gibt. Ne? Ich kenne auch durchaus viele Geflüchtete, die diese Apps wahrnehmen. Wir haben das in Thüringen übrigens auch versucht. Da bin ich mal gespannt, wie da das Feedback ist, andere Geschichte. Aber grundsätzlich finde ich sowas gut. Ich finde, jeder muss seine Rolle klar haben. Jede Institution muss seine Rolle klar haben und jede Institution muss sich öffnen. Und genauso müssen sich Medien und vor allen Dingen auch die Öffentlich-Rechtlichen. Und sorry, aber der MDR hat kein Angebot, also kein wirkliches Angebot an Migrantinnen und Migranten. Also das, zumindest nehme ich das nicht wahr. Tut mir leid, da ist noch extrem viel Luft nach oben. Von daher wäre da durchaus auch die Forderung, die finde ich, kann man ruhig stärker machen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da insbesondere im Osten deutlich mehr öffnen müssen mit den neuen Gegebenheiten, den gesellschaftlichen. Das war keine Frage, sondern eine Anmerkung, Entschuldigung.
Das wollte ich jetzt auch schon sagen, aber das macht nichts. Vielen Dank. Nein, das ist ja auch, ich denke, das ist nicht so, dass wir hier Frontalunterricht machen wollen. Wir wollen ja auch keinen Integrationsfernsehen als Frontalunterricht. Insofern passt das in die Diskussion. Ja, geht schnell rum, 1,5 Stunden. Ich danke Ihnen allen, vor allen Dingen hier auf dem Podium, ganz herzlich. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich habe nämlich noch eins zum Schluss. Dass wir hier uns so ausgetauscht haben zu einem Thema, was, das muss ich Ihnen allen nicht sagen, was Deutschland bewegen wird und auch weiter bewegen wird. Und auch wenn es jetzt in diesem medialen Hype ins schwarze Loch, in Richtung schwarzes Loch geht, nach dem Motto, kennen wir schon gar nicht mehr das Thema, das wird uns, die wir im Medienbereich aktiv sind, beschäftigen, genauso wie es die gesamte Gesellschaft beschäftigen wird. Und ich möchte nochmal festhalten, als einen wesentlichen Punkt unseres Gespräches, auch die Forderung, dass wir brauchen verlässliche Daten, um optimal eine Aufgabe erfüllen zu können. Und ich schließe mich da, habe mich die ganze Zeit jetzt hier zurückgenommen. Ich habe zwar auch eine eigene Meinung zu den Themen, aber ich schließe mich da mal Ihrer Forderung an. Es ist eigentlich komisch, dass so ein Riesenapparat wie die ARD nicht die paar hunderttausend hat, um sowas schnell auf die Reihe zu kriegen. Und wenn man sieht, was an spontanen, fundierten Geschichten im letzten halben Jahr in Deutschland gelaufen ist, dann sieht man ja auch, dass Deutschland durchaus in der Lage ist, sich zu bewegen. Ich habe aber noch eines zum Schluss. Ich gebe zu, das ist jetzt nochmal ein bisschen weg vom Thema, aber ich möchte Ihnen gerne den Eindruck vermitteln. Der Konstantin Schreiber ist jemand, von dem ich weiß, dass er regelmäßig eigentlich auch die arabischen Medien wahrnimmt und das genau beobachtet. Ich habe eben gerade Herrn Mohammed geguckt, der hat keine Lust mehr auf Staatsfernsehen, das hat er genug gehabt, verstehe ich auch. Aber Konstantin Schreiber hat eigentlich einen ganz guten Überblick über die arabischen Medien. Was mich nochmal als letzte Frage interessiert, ist all das, was wir hier besprechen, was in Deutschland große Wellen schlägt. Wie schlägt sich das eigentlich in den Medien der arabischen, ich gebe zu, das ist nicht ganz das Thema unseres Panels, aber ich halte es für interessant. Wie wird das eigentlich besprochen? Sowohl überhaupt das Flüchtlingsthema als auch die Frage Integration bis hin zu Übergriffen, Ausländerfeindlichkeit und so weiter und so fort.
Das ist schon insofern sehr spannend, als ich glaube, Deutschland, zumindest soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, aber auch wenn ich dann mal gezielt suche, was gab es früher an medialer Aufmerksamkeit für Deutschland, war es noch nie so groß wie seit September vergangenen Jahres. Also in Deutschland wird auch ganz anders wahrgenommen, nämlich Deutschland ist Europa. Also Deutschland gibt den Takt für ganz Europa an. Es ist wird im gleichen Atemzug genannt inzwischen, was vorher nie passiert ist mit Großbritannien, Frankreich, USA, was also die Auswirkungen von politischen Entscheidungen angeht. Also es findet in allen, also gerade natürlich diese Entscheidung, das Dublin-Verfahren außer Kraft zu setzen, dann die Bilder von den ankommenden Flüchtlingen in München, das haben alle gesehen. Ja, die Selfies mit der Kanzlerin, das haben alle großen Sender in den Nachrichten ganz vorne platziert. Also es hat eine
spielt das jetzt noch eine Rolle? Ist das jetzt noch Thema?
Weniger. Es gab noch mal so eine Aufmerksamkeitswelle jetzt in Sachen AfD. Natürlich mit der populistischen Forderung, Minarette und Muezzin-Rufe zu verbieten, die ich bisher allerdings auch in Deutschland noch nie gehört habe, aber das nur so am Rande. Aber das hat nochmal einiges an Aufmerksamkeit hervorgerufen. Aber inzwischen Medien in der arabischen Welt sind ja wie auch, ja, letztlich guckt man auf das, was vor der eigenen Haustür passiert. Und wenn jetzt im Jemen wieder das Chaos ausbricht, in Libyen sich der IS einnistet, dann sind das natürlich die großen Dinge. Und sowas wie eben diese ankommenden Flüchtlinge, die beklatscht, bejubelt wurden in München, das war punktuell eine Riesen, wie bei uns ja auch, muss man sagen, ne? Jetzt kommt jetzt am Ende auch da eine Riesenwoge, die rübergerollt ist. Spannend. Andererseits fand ich jetzt nur, das muss man dazu sagen, wie wenig zum Beispiel diese Köln-Übergriffe, in der Silvesternacht in Köln, wie wenig das Niederschlag gefunden hat, obwohl das noch in dem Kontext dieser großen medialen Aufmerksamkeit war. Also wenn man das vergleicht, wie groß das bei uns thematisiert wurde und dann guckt, wie das da abgebildet wurde, das war, das stand nicht im Verhältnis.
Frau Schlieh, lieber Herr Mohammed, lieber Konstantin Schreiber, Professor Roman, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, Sie fanden es informativ, es hat Ihnen was gebracht und ja, vielen Dank, dass Sie alle mitgemacht haben bei dem Panel. Vielen Dank.